So, wie viel wisst ihr denn so? Also nicht im Sinne von, wer weiß denn sowas, sondern wer weiß denn wie viel über sich selbst? Das klären wir heute mal im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, eine spezielle Folge, sehr spezielle Folge mit zwei sehr spannenden Gesprächspartnerinnen, die wir gleich euch präsentieren und vorstellen wollen. Ja, mal wieder so ein bisschen ein anderer Bereich, ne, den wir behandeln. Ja, wir haben aufregende Wochen hinter uns. Ja, wir konnten ja lange nicht drüber reden, wie es ausgegangen ist mit Kai und wer weiß denn sowas. Aber sagen wir mal, unterm Strich war es natürlich eine super coole Nummer. Vielen Dank nochmal, Kai, für die Einladung, auch auf diesem Wege. Hat total Spaß gemacht. Also sage ich natürlich auch, weil ich gewonnen habe.
Ja, da ist man natürlich in der guten Position auf jeden Fall. Nein, also gestern Abend muss man sagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Mittwoch ist ja die Folge erschienen, 21. Februar. Wir werden in den Shownotes noch einen Link einbauen für all diejenigen, die eben gestern aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit hatten, reinzugucken. Die Sendung ist natürlich auch in der ARD-Mediathek aufzufinden und könnt ihr da ganz bequem nachschauen. War für uns ein großartiges Erlebnis, also für mich auf jeden Fall, so ein bisschen da in die Quizwelt einzutauchen und hat großen Spaß gemacht. Also da, genau, liebe Grüße natürlich an dich, Kai, erstmal für die Einladung und dann natürlich aber auch nochmal an Elton und Bernhard, mit denen das natürlich auch super viel Spaß gemacht hat, da sozusagen sich gegenseitig ein bisschen zu messen. Und ich habe eigentlich auch viel, viel nettes Feedback bekommen bislang, dass das doch Leute jetzt auch angeschaut haben, also teilweise von Leuten, die Sendung häufiger gucken und uns unterhalten fanden, aber auch teilweise Leute, die Sendung gar nicht kannten, aber aufgrund von uns die Sendung angeguckt haben und das jetzt toll fanden. Also das ist, glaube ich, alles in allem eine runde Sache gewesen und who knows, vielleicht werden wir mal wieder eingeladen und ich kann dann versuchen, zumindest in eine Revanche zu gehen sozusagen. Und ja, ansonsten, du hast es schon gesagt, Ralf, heute ein bisschen eine andere Folge, ein bisschen anderer, ich würde mal sagen, Themenschwerpunkt, den wir, glaube ich, in ja jetzt dann 201 Folgen auch noch nicht so präsent. Man hat nicht überlege gerade, haben wir schon mal uns mit dem Thema Psychologie und Achtsamkeit befasst? Ich glaube bislang noch nicht so schwerpunktmäßig wie heute. Umso also mehr so freue ich mich natürlich darauf. Zeit
sich ja sicher immer mal wieder, klar, ja. Aber so intensiv noch nicht, nee.
Genau, ist noch kein Schwerpunktthema sozusagen gewesen, aber ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Ich habe da natürlich schon einen gewissen Bezug dazu, das kann ich nachher schon nachher nochmal ausführen, weil ich im Zuge einer Publikation für dieses Buch eben auch interviewt wurde über meine Erfahrungen als Leistungssportler, als Profisportler und da auch nochmal für mich interessante, ja, Entdeckungen so gemacht habe, wie man mit manchen Situationen umgegangen ist, die man heute vielleicht anders bewerten würde. Wichtiger als das ist aber, wie geht es der Hüfte der Nation mal? Wochenende Deutsche Meisterschaften, weißt du, das Medieninteresse, bei mir laufen hier die Interviewanfragen auf. Ich muss jetzt ja irgendwas rausgeben als Kommuniqué.
Ja, Deutsche Meisterschaften waren jetzt letztes Wochenende. Ne? Da hatte ich schon Probleme genug neben meinem Job, den ich sonst hatte, weil es war ja ein ZDF-Wochenende, das alles zu verfolgen. Da muss ich dann halt noch permanent nebenbei den Stream laufen lassen, ja, damit ich das alles auf die Reihe kriege. Ja, also es ist natürlich nervig. Ihr kennt das, ja. Auch das spielt sicher in unserem Hauptthema eine Rolle. Man will laufen. Heute ist es nicht so geil bei uns draußen. Ja, ich bin in Frankfurt, weil ich beim HR arbeite heute. Es ist nicht so geil zu laufen, aber man will natürlich trotzdem laufen. Ja, und ich hatte das ja ein bisschen voreilig gesagt. Es war halt eigentlich eine der besten Phasen so im kontinuierlichen Lauftraining in den letzten 3 Monaten. Ja, und dann ist es, wie es ist, ne? Dann hat man plötzlich so eine kleine Nummer mit einem muskulären Problem so in Richtung Verhärtung. Ja, wer von euch schon mal eine Verhärtung hatte, das, also ich finde das richtig bescheuert, ja, weil das ist ja nicht so wie bei einer Zerrung oder sowas, ja, sondern es ist so latent nervig und das wegzukriegen bedarf einer Qualität, die ich als meinen zweiten Vornamen gerne definieren würde. Ja, Geduld, aber nicht kann, weil es Quatsch ist. Oh, ja. Ja, waren diese Woche wieder bei der Physio, bei meinen Freundinnen und Freunden in Leverkusen und ich habe jetzt Hausaufgaben in Form von Übungen mitbekommen. Ja, Junge, da lernst du aber nochmal Defizite kennen. Das ist Wahnsinn. Ja. Schön ist es nicht, aber es ist immer wieder spannend. Ja, es ist auch sicher was nachher dann noch eine Rolle spielt. Es ist immer wieder spannend, wenn man sich mal auf bestimmte Teilübungen besinnt und die macht, was das dann für Defizite halt brutalstmöglich offenlegt. Ja, du bist ja immer noch komplett im Rausch. Ja, hast du wenigstens schon mal, ich wurde ja übrigens, das muss ich jetzt ja nochmal eben sagen, ja, also ich wurde ja erstens, falls ihr diese kleine, wie soll ich sagen, Macker-Battle auf Instagram zwischen Kai Pflaume, Philipp Flieger und mir verfolgt, ja, ich wurde ja erstens für mein Video zu meinem Handstand, für meine Ausführung, ja, und für mein Foto zum Handstand komplett runtergesprochen, was schon mal unverständlich ist. Dann habe ich gedacht, okay, ja, die Jungs wollen einfach nicht dir Respekt zollen, ja. Also norde ich sie mal ein mit ein paar Klimmzügen, ja, weil Philipp ja immerhin schon 3 sauber schafft. Ja, so mache ich mal 10, ja. Habe ich gedacht, fangen wir mal an mit 10, ja. Werde komplett runtergesprochen von euch, ja. Komplett runtergesprochen.
Ich möchte mich in diesem Konstrukt bitte ausklammern. Ich habe mich da sehr bedeckt gehalten, weil wenn man nämlich nur 2 schafft und bei 3 würde ich sagen, nur mit Hängen und Würgen, dann hat man da erstmal noch gar nichts hat man noch gar nicht die Position, da irgendwie sich groß zu äußern. Ich habe das erstmal sehr interessiert zur Kenntnis genommen und habe das dann den Experten, erfahreneren Athleten überlassen, sich darüber auszutauschen, was eine richtige Ausführung ist oder nicht. Also ich habe gestern ein Zirkel gemacht, also als Teil meines Krafttrainingsprogramms haben wir noch einen Zirkel eingebaut für, ich glaube, was waren das? 20, 25 Minuten. Wir hatten noch ein bisschen Zeit über, bis die Stunde voll ist, bevor ich meinen Physiotermin hatte. Also haben wir ein M-Rap gemacht, sozusagen as many rounds as possible. 3 Übungen, Klimmzüge, immer 5, mit einem Deuserband als Unterstützung. Fokus war jetzt nicht auf Schnelligkeit im eigentlichen Sinne, sondern man hat natürlich gesagt, saubere Ausführung, aber mit einem Band, weil sonst ist nach einmal Schluss, ne? Also mit einem Band unterstützt, dann wechseln zu einer Langhantel, also im Stand leicht vornübergebeugt rudern, mit, ich glaube, weiß ich nicht, was war das, in Summe 30 Kilo oder sowas, 5 Wiederholungen auch und dann mit in einer, nicht Plank-Situation, aber quasi Arme gestreckt und Beine gestreckt, möglichst gerade natürlich, Rumpf anspannen und die Hände sind aber auf so Slides, nennt sich das, die du halt so gut schieben kannst und dann halt lang machen, ohne in Hohlkreuz zu fallen, dann linken Arm strecken und das eben jeweils 5 pro Seite. Das ist ein Durchgang. Und dafür braucht man ungefähr mit wieder ins Band reinklettern für Klimmzüge und wieder raus und Langhantel nehmen und so weiter. Ungefähr 90 Sekunden hat man immer gebraucht, um einen Durchgang zu machen. Das heißt, du hast immer 30 Sekunden Puffer gehabt, die du zum Durchschnaufen hattest und dann ging es in die nächste Runde. Und ich glaube 11 Runden habe ich gemacht. Muss auch sagen, ich war danach ziemlich paniert, ehrlich gesagt. Also das war ein guter Abschluss noch von der Stunde Krafttraining. Deswegen, also ich bin noch hauptsächlich mit Bändern aktiv. Aber Ralf, man kann es jetzt nicht sehen, ich habe es nämlich im Flur draußen, steht noch ein relativ großer Karton. Da ich jetzt gesagt habe, um dran zu bleiben, um sich selber zu motivieren, muss man immer mal wieder auch in Equipment investieren. Ich habe mir eine Klimmzugstange gekauft. Die muss ich nachher noch, entweder heute Abend oder morgen, sieht mein Tag ein bisschen leerer aus, noch zusammenbauen. Und dann wäre ich zumindest in der Lage, auch zu Hause daran weiter zu arbeiten. Ich habe mir auch 2 solche Bänder nochmal besorgt. Ein leichtes und ein mittleres, damit man da ausgerüstet ist und ich kann ja sagen, wenn man dann in so einem Kaufrausch ist, Leute, dann kaufst du auch Sachen, wo du denkst, habe ich noch nie gehabt, aber ich will das jetzt haben. Ein flüssiges Magnesium quasi. Also man kennt ja sonst das oft, diese kreideartigen Blöcke, um die Hände
Magnesium.
Magnesia, Entschuldigung, ja. Magnesia einzureiben. Weil das gibt aber kurz, auch.
Wieso Magnesium?
Magnesiumkapseln, das kennt vielleicht manche von euch, aber wenn ihr natürlich AG1 nehmt, dann braucht ihr das nicht, weil da habt ihr alles in einem. Nee, es ist ein Sprüh. sagt man da Sprühmagnesia? Also ja, so ähnlich. Es kommt dann quasi. Nee. Es ist eher so, du hast dann so wie so ein Klecks Handcreme quasi auf der Hand und das verreibst du nur ganz kurz, nicht richtig fest verreiben und dann fuchtelst du kurz so, keine Ahnung, 10 Sekunden in der Luft rum und auf einmal ist deine Hand weiß. It's magic, ja. Und funktioniert sehr gut und vor allem bröselt das nicht. Du hast nicht diesen, du weißt schon, diesen weißen, kalkartigen Staub überall. Da habe ich mir gedacht, why not? Das brauche ich unbedingt. Also
bei uns heißt das Karnevalsschminke. Aber auch das andere, ne? Also ich habe eine Klimmzugstange. Da habe ich aber auch erstmal die Innenwand in meinem Schlafzimmer zerstört.
Okay. Das kam aus der Wand wieder das raus, oder? Das kam wieder raus,
ja klar. Ne? Weil wir haben halt ein relativ altes Haus, also wir wohnen ja zur Miete und darf ich gar nicht sagen, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, das zu äußern.
Jedenfalls ist das halt poröser Sandstein, ja, und da hält halt sowieso nichts, ja. Und da habe ich mich wirklich schwer getan und da habe ich dann auch mit so einem schnell härtenden Kleber und allem möglichen Quatsch, hat alles nichts geholfen. Löcher wurden immer größer. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und jetzt habe ich es halt draußen an der Außenwand. Auch da war es wirklich ja auch mit so einem Zwei-Komponenten-Kleber dann schließlich in den Löchern, weil die Dübel nicht hielten. Und es war wirklich kompliziert. Aber ich habe es jetzt draußen. Das ist okay. Ja.
Also ich habe so ein Konstrukt gekauft, weil ich am Anfang auch unsicher war, wo würde ich das am ehesten machen, in welche Wand würde ich es bohren wollen. Ich habe jetzt so ein Konstrukt gekauft, was du das ist relativ schnell zu montieren oder auch umzubauen. Du kannst es quasi auch auf dem Boden nutzen für, ich glaube, wenn du zum Beispiel Handstand. Ja, nicht Handstand, sondern sind es Push-Ups oder sind es, ich glaube Push-Ups. Also im Endeffekt ist das, was du über so einen Türstock quasi reinhängen kannst, klemmst sozusagen. Klemmst, genau. Klemmst, also so nicht zwischen den Türstock klemmen, sondern das hat zwei so Auflagen, da musstest du quasi vorher ausmessen, Breite der Tür, Tiefe des Türstocks und dann quasi kann man das da einhängen und auch natürlich wieder wegmachen.
Die Adresse mitgeliefert, wo man eine neue Tür bestellt.
Oh, das wäre bei den Türen in unserem Haus, das wäre echt scheiße, wenn da was war. Die waren relativ teuer, muss ich sagen. Ja, weil
man unterschätzt, wie viel Kilo man da ja drauf Kraft gibt. Ne? Also das, also spätestens, wenn man anfängt zu turnen. Ne? Ja. Ich sehe schon, ich muss euch nochmal eine neue Challenge geben. Ja, Frank Busemann schrieb mir natürlich auch, weil hin und wieder, wenn wir bei Leichtathletik-Veranstaltungen unterwegs sind, da habe ich ja in der Regel noch meinen Rucksack auf, ne, mit meinem Kombi drin und so weiter. Ja, wenn ich dann halt irgendwo an einem Gerüst vorbeigehe und in so Stadien gibt es ja immer so temporäre Tribünen oder Aufbauten für diese ganzen Technikgeschichten und so, ja, dann hänge ich mich da dran und mache ein paar Klimmzüge und er so gleich, ey, was war das denn? Wieso den Klimmzüge ohne Rucksack auf dem Rücken? Ja. Also ich wurde nur runtergesprochen. Ich mache jetzt glaube ich Aufroller für euch.
Oh, das wäre krass. Ja, das ist
mal
krass.
Mal gucken, ob ich es noch kann. Das ist also mit so einem Mist beschäftigt man sich dann, wenn man nicht laufen kann. Das ist einfach furchtbar.
Ja, und auch nochmal hier vielleicht für euch zu Hause. Also das alles, was natürlich in so eine Richtung geht, wie gesagt, wo ich ja kompletter Rookie bin, ja, alles, was in so eine Richtung geht, saubere Liegestütze, Handstand, wegen mir auch Dips, Klimmzüge, alle solche Dinge, das ist ja per se mal auch einer guten Laufform nicht abträglich, sage ich jetzt mal. Da geht es ja viel um
Vorbereitung zum Schwimmen.
Für diejenigen, die das möchten, ja. Also, das ist ja erstmal eine, da geht es jetzt nicht um Bodybuilding oder sowas, ne? Nicht, dass wir da jetzt irgendwie verwechseln und denken, ich will der nächste Ryan Hall werden. Wer Ryan Hall nicht kennt, könnt ihr gerne mal googeln. Ryan Hall Marathon, sondern es geht ja erstmal darum, insgesamt einen vielleicht gesünderen, stabileren, ausgeglicheneren, was auch immer, Körper zu bekommen, der in der Lage ist, solche Dinge machen zu können. Und für mich hat das jetzt erstmal motivationstechnisch damit zu tun, dass man ein bisschen vielseitiger werden will. Und ich auch offensichtlich ja doch Defizite habe, die halt jetzt nur übers reine Laufen früher nicht unbedingt abgedeckt wurden. Man merkt schnell bei der Übungsausführung, das vielleicht noch als letzter Punkt dazu, bevor wir mit dem Thema weitergehen, auch bei neuen Übungen im im Kraftbereich jetzt aktuell, egal mit welchen Trainern ich da jetzt gerade was gemacht habe, der Flex in München, natürlich Shoutout hier, wo ich jetzt die Podcast-Folge auch diese Woche online ging, oder auch die zwei Jungs, mit denen ich jetzt in Regensburg arbeite. Da gibt's natürlich viele Übungen, die ich so noch nie gemacht habe, was aber, wo ich jetzt ein bisschen Zuspruch bekommen habe, ja, damit ich wahrscheinlich nicht ganz so down bin, das ist darin, dass man die Ausführung relativ schnell lernt. Also man ein gutes Körpergefühl mitbringt, welche Muskelgruppen wie anzusteuern sind und dass die Ausführung sauber ist. Das schon, aber klar, man muss da jetzt auch erstmal sich dann ansonsten gewichtstechnisch erstmal rantasten, macht ja auch sonst keinen Sinn. Aber Proteinpulver ist natürlich jetzt am Start, ne? Man muss ja schon auch gucken, dass man da dann in der Nachbereitung und in der Vorbereitung auch gut aufgestellt ist. Also ja, schauen wir mal.
Du benutzt ja jetzt schon flüssiges Magnesium, das ist ja Wahnsinn. Ja. Großartig. Ne? Ja, bevor wir noch einen kleinen Rückblick auf die deutschen Meisterschaften machen, weil da gab es schon ein paar bemerkenswerte Geschichten. Wenn wir uns unserem heutigen Partner zu, AidSleep, ja, wir haben das ja schon an der einen oder anderen Stelle vorgestellt, ja, da auch jetzt schon mal der Hinweis, schaut auf die Internetseite, die in den Shownotes drin steht, da könnt ihr noch einen Haufen mehr Erfahrungen sammeln. Es geht darum, dass eure Körpertemperatur schwankt im Schlaf. Und was ist wichtiger als ein sehr guter, tiefer Tiefschlaf, REM-Schlaf, leichter Schlaf, ja, in den entsprechenden Zusammensetzungen als Regeneration? Nummer eins Regeneration ist der Schlaf. Und da kann AidSleep mit der Anpassung und der Kontrolle eurer Umgebung zu einer ruhigeren und besseren Schlafsituation führen.
So ist es. Also egal, ob ihr euch als ambitionierte Sportlerin oder Sportler versteht und deshalb Schlaf als wichtig erachtet, auch wenn ihr ganz normale Menschen seid, die vielleicht Sport gerne 2-3 Mal die Woche einbauen, aber sagen, ich will halt auch im Alltag fit sein, ich will entsprechend Energie haben, ich schlafe vielleicht schon seit langer Zeit schlecht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, für euch ist auf jeden Fall AidSleep dann vermutlich ein Thema, euch das mal anzuschauen. Ralf hat es schon gesagt, der Link ist natürlich in den Shownotes, ansonsten www.aidsleep.com/bestzeit. Da findet ihr alle Informationen zum Produkt und zum sogenannten Pod-Cover, also ein Überzug, ähnlich wie ein Matratzenüberzug, der temperaturregulierend ist und dementsprechend eure Schlafphasen optimal unterstützt. Manche Leute schlafen ja eher bei kühlen Temperaturen gut, andere mögen es eher warm. Und das ist natürlich ein unfassbarer Vorteil. Ich muss gestehen, ich habe, bevor wir mit AidSleep zu tun hatten, überhaupt gar keine Vorstellung, dass es sowas gibt. Das ist möglich durch das Pod-Cover, was automatisch die Temperatur anpasst an eure Bedürfnisse und auch lernt, was eure bestimmten Schlafphasen sind, dementsprechend das Ganze automatisiert ist. Ja, das ist klinisch validiert für tieferen Schlaf, weniger Aufwachen und vor allem auch ein schnelleres Einschlafen. Es gibt, also ihr braucht wie nennt man dann ein deutsches Wort, Wearable, ihr braucht jetzt kein Tool am Handgelenk, damit das funktioniert, sondern das funktioniert alleine durch den Matratzenbezug. Und ja, netter Nebeneffekt ist, dass man morgens nicht mit dem sonstigen vielleicht Handywecker aufmachen muss, sondern ist auch die Möglichkeit, dass das Cover ein sanftes Aufwachen ermöglicht durch Vibration auf Brusthöhe und einen langsamen, allmählichen Temperaturwechsel. Die klinischen POT-Statistiken besagen, dass ihr dazu 44% schneller einschlaft, eine 19%ige Steigerung der Herzfrequenzvariabilität erreichen könnt und eben auch dadurch bis zu 34% mehr Tiefschlaf. Also, wer da noch nicht nachgeschaut hat, guckt auf den Link, der steht in den Shownotes www.aidsleep.com/bestzeit. Und solltet ihr sagen, hey, ich finde das so gut, ich möchte das bestellen, haben wir eine gute News für euch. Über unseren Community-Link könnt ihr da eben auch Geld sparen, denn ihr erhaltet, wenn ihr diesen Link verwendet, 200€ Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von AidSleep, indem ihr den Code BESTZEIT200, einfach alles zusammengeschrieben, verwendet. Ja, schaut da rein. Wenn ihr bestellen wollt, freuen wir uns natürlich, euch dabei helfen zu können, ein bisschen was zu sparen.
Absolut. Und dann schauen wir nochmal auf die deutschen Hallenmeisterschaften. Herausragend, ja. Ich weiß nicht, ob Gesa normalerweise unseren Podcast hört, aber Gesa, falls du das tust, ich hatte dir schon kurz geschrieben, großartig. Ja, also erstmal, dass man 3.000 und 1.500 gewinnt bei den Frauen, ist schon keine Kleinigkeit. Ja, aber einfach wie Gesa Krause da inzwischen auftritt. Ja, es war ja auch das erste Mal mit Familie, mit der Kleinen, ihr Partner war dabei und so weiter. Das hat sie ja hier schon bei uns mal geschildert, dass das nur in diesem familiären Team halt auch so funktionieren kann. Aber sich halt auch einfach solchen Herausforderungen dazu stellen, nicht zu sagen, okay, ich mache schon die Vorbereitung für Olympia irgendwie, sondern einfach jetzt nochmal knallharte Wettkampfwochen da reinzuziehen. Wir haben, glaube ich, schon mal kurz so gesprochen, bei den hessischen Meisterschaften ist sie ja dreifach gelaufen, 800, 1500, 3000. Bei den deutschen Meisterschaften doppelt zu laufen, ist eigentlich gar nicht gestattet. Ja, der DLV nimmt Doppelstarts normalerweise nicht an und sagt, nee, machen wir nicht. Sie mussten diskutieren, eine Sonderstartrecht beantragen, ist durchgegangen. Finde ich auch cool, dass es durchgegangen ist. Heißt natürlich noch lange nicht, dass man deshalb dann deutsche Meisterin wird, und zwar in beiden Strecken. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber vor allen Dingen auch das 1500-Meter-Rennen am Sonntag, das war wirklich kompliziert. Ja, weil Nele Wessel aus Wiesbaden war eigentlich die klare Favoritin. Und dann gab es ein sehr, 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 sehr unruhiges Rennen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja,
leider nicht.
Wo auch die kleine Michi Tenko eine Rolle spielte, weil die mehrfach Positionen verändert hat und Gesa dann mal nach vorne gelaufen ist und wieder zurückgelaufen ist. Und Gesa sagte dann nachher, das war das taktisch schlechteste Rennen meiner ganzen Karriere. Dann stürzt Nele Wessel praktisch beim Versuch, durch das Feld durchzulaufen, direkt vor Gesa. Das war natürlich maximal unglücklich. Ja, rappelt sich wieder auf, ist, glaube ich, am Ende Fünfte geworden. Und Gesa gewinnt das Ding. Also das ist schon, muss sagen, war ein großer Auftritt, echt ein großer Auftritt.
Absolut. Also ich hatte zumindest, wir waren wochenends ein bisschen unterwegs mit Family und so. Ich habe aber natürlich die Ergebnisse verfolgt. Ich habe Gesa auch geschrieben, die war ja verständlicherweise sehr, sehr zufrieden. Auch aber so, wie man sie kennt, so ehrgeizig, dass sie gesagt hat, für den Sommer ist trotzdem noch eine Menge Arbeit da, die vor ihr liegt. Und soweit ich weiß, wird sie jetzt ja auch dann demnächst nochmal nach Kenia ins nächste Höhentrainingslager aufbrechen. Also da geht's dann auch relativ nahtlos weiter. Und was ich noch so ein bisschen mitgenommen habe, ist auch bei den Männern natürlich spannende Entscheidungen gegeben. Auch 15 Meter war auch, hat alles mitgebracht, was ein Entertaining-Rennen so braucht, würde ich mal sagen. Inklusive Entscheidungen auf den letzten Metern und einem deutschen Meisterschaftsrekord, den niemand Geringeres zuvor inne hatte, über 15 Meter, als der Gast unserer letzten Woche, oder? Ralf, wenn mich nicht alles täuscht, der ist noch von Dieter, glaube ich, gewesen. Genau.
Ja, Marius Probst hat das geschafft, der im Schlussspurt gegen Robert Faken, war sicher auch eine Überraschung. Cooles Rennen auf 3000 Meter, ja, Mohamed Abdellahi hat die ganze Zeit Tempo gemacht, ja, und Florian Bremmer hat ihn dann geschlagen im Schlussspurt, aber der hat natürlich was drauf im Schlussspurt, ne?
Ja.
Also bei einer Entscheidung möchte ich den gerne mal sehen bei der internationalen Meisterschaft, ehrlich gesagt. Gut, da wird vielleicht sehr viel schneller gelaufen, aber, ne? Ja, sind viele Facetten. Ne? Sag mal, wo du gerade Dieter Baumann sagst, der ist diese Woche noch als Überraschungsgast aufgetreten.
Habe ich nicht mitbekommen.
Der verantwortliche Bundestrainer für Marathon hat zur Einstimmung auf die Olympischen Spiele, das hast du ja wahrscheinlich auch gemacht, ne, für die Olympischen Spiele der jetzt schon nominierten Marathonläuferinnen und Läufer eine gemeinsame Konferenz einberufen. War in dem Fall.
Das gab's früher nicht. Gab's wirklich nicht, leider. Aber ich finde das ja schön, dass jemand, dass das jetzt wieder, dass Leute in Amt und Würden sind, die solchen Teamspirit und solche Aufgaben, die jetzt nicht originär in ihr Aufgabenfeld fallen, aber sich so, wie soll ich sagen, verantwortlich fühlen aufgrund ihrer eigenen sportlichen Vergangenheit, dass man sagt, das ist doch eine coole Idee, dass sowas gemacht wird. Das finde ich großartig.
Also es waren alle Nominierten dabei, plus Hendrik Pfeiffer und Debbie Schöneborn, ne? Ja, Debbie Schöneborn. Mhm. Ja, da muss man ja überlegen, wer war jetzt nochmal schneller von den beiden? Ja, aber Debbie Schöneborn, weil das sind die beiden Ersatzstarterinnen und Starter, die werden mitgemeldet auf jeden Fall. Also, ne, der gesamte potenzielle Olympiakader, ja, dann natürlich Matthias Kurz selber, hat dann einfach das Servicepersonal einfach mal vorgestellt, dass sich im Deutschen Leichtathletikverband ja um diese Dinge kümmert. Ja, also aus dem Wettkampfbereich natürlich auch Dr. Carsten Hollander, der sich ja sehr viel auch mit Temperaturgeschichten im Ausdauerbereich befasst hat, der sehr viel mit Melat Kijeta rund um die Weltmeisterschaften gearbeitet hat. Da ging es halt auch um Probleme mit Ernährung, also Wettkampfernährung, ja, Wettkampfernährung, Verträglichkeit von Wettkampfernährung und so weiter und so weiter. Ja, also alles zusammen. Ja, und dann kamen drei Überraschungsgäste dazu. Und einer war Dieter Baumann, ja, die dann halt nochmal kleine Motivational Speeches abgegeben haben. Und es ist wohl sehr gut angekommen bei den aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten. Und da sind ja nun auch mit Richard Ringer und so, da sind ja Leute dabei, die schon auch selbst was erreicht haben. Ja, Amanal, müssen wir jetzt hier nicht reden. Die haben ja einfach in ihrer doch relativ langen aktiven Zeit jetzt schon ein paar Dinge vorzuweisen, ja. Aber klar, wir reden natürlich da immer noch von Olympiasieg, ja, und wir reden da schon noch von ein bisschen anderen Sachen. Ja? Es waren noch zwei Überraschungsgäste dabei. Hast du eine Idee?
Irina Mikitenko. Nee,
ich rede von Olympia.
Ah, okay. Nee. Nils Schumann.
Nils Schumann, sehr guter Mann, sehr guter Mann. Olympiasieger 800, 2000. Und Waldemar Schepinski.
Ach, krass, okay, wow. Ja,
also, und es ist wohl sehr, sehr gut angekommen bei den aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten, ja. Also, muss man ja auch erstmal organisieren, ne? Aber du hast das ja alles auch erlebt damals vor Rio.
Schön wäre es gewesen, wenn damals schon, wenn damals der, wie soll ich sagen, der Weitblick und der Wille vorhanden gewesen wäre, ich nenne es keinen Namen, aber sagen wir insgesamt vom DLV-Trainer und Funktionsstab, dass man solche Dinge macht, was jetzt nichts zwangsläufig mit einem klassischen Trainingslager oder Wettkampfbetreuung zu tun hat. Weil ich finde, das macht's halt aus, das fördert Team Spirit, das motiviert. Das ist aber halt so die Extrameile, die man halt geht. Ja. Das ist jetzt nicht, dass das, glaube ich, im Arbeitsvertrag drin steht, dass man das machen muss. Da musst du Bock haben, das zu organisieren. Du musst die Leute kennen, du musst die Leute einladen, du musst deine Athleten einladen vorher. Es ist ja einfach ein kommunikativer und organisatorischer Aufwand, den man auch machen wollen muss. So, ne? Und das gab es ganz zu Anfang, würde ich sagen, ganz zu Anfang meiner Nationalmannschaftszeit, also als ich das erste Mal in einen erwachsenen Bundeskader, also B-Kader aufwärts, berufen wurde, da gab es solche Leute noch. Detlef Uhlemann möchte ich da auch nochmal sehr lobend hervorheben. Das war mein erster, also ich hatte erst Werner Grommisch als Bundestrainer, da war ich aber noch U23. Und der natürliche Lauf der Dinge, wenn man dann aus der U23 rauskommt, dann kriegst du natürlich auch einen neuen Bundestrainer, der dann halt für diesen Erwachsenenbereich zuständig ist. Und das war dann damals Detlef Uhlemann, wobei der mit Werner Grommisch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, damals auch schon sehr eng zusammengearbeitet hat. Und die haben schon solche, ich sag jetzt mal, Kader-Eröffnungslehrgänge gemacht, ne, wo du dann halt im Herbst alle mal zusammengeholt hast, damals oft Saarbrücken, könnte ja aber auch irgendwo anders sein. Und das fand ich immer großartig, dieses Zusammenbringen von alten, erfahrenen Athleten mit ganz jungen, vielleicht neuen Bundeskader-Athleten, verschiedene, wie du sie letztlich geschildert hast, teilweise Ärzte dabei zu haben, Physios dabei zu haben, die sonst bei der Nationalmannschaft bei diesen Rennen dabei sind, dass man die alle mal kennt, dass man da einen Vertrauensbezug dazu bekommt und die Menschen einfach kennenlernt. Das braucht es eigentlich auch, aber ist dann in den Jahren dazwischen irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja, aber da wird halt Olympia-Vorbereitung ernst genommen, ne? Das muss man auch sagen. Also, weil das ist halt eine vielschichtige Angelegenheit da sind so viele Dinge, die noch auf dem Weg dahin passieren und passieren können. Ja? Übrigens haben sich wohl, wenn nicht alle, aber doch die große Mehrheit committed, vorher auch noch Halbmarathon bei der EM zu laufen.
Oh, das finde ich cool. Ne? Also haben wir damals in Rio auch gemacht. Wird wahrscheinlich ein ähnlicher zeitlicher Abstand sein. Ich glaube, Juni war es bei uns damals.
Die Olympischen Spiele in Rio waren ja später im Jahr.
Die waren Ende August erst bei uns, glaube ich, oder sowas, ja. Ja, das stimmt.
Ja, und die EM ist ja im Juni, also Anfang Juni, das geht ja auf jeden Fall. Also das stört ja nicht.
Ich sehe es auch so. Also ich finde, ohne dass ich es genau in den Kalender im Kopf habe, aber so ein Halbmarathon circa Mitte der eigentlichen Marathonvorbereitung, wenn wir jetzt mal bei klassischen 12 Wochen sind oder sagen wir mal 5 Wochen vorher, passt eigentlich sehr gut, weil es eine gute Möglichkeit ist, auch nochmal die eigene Form zu überprüfen, aber auch noch genügend Zeit zu haben, wenn es jetzt noch nicht so zufriedenstellend sein sollte, dass man tatsächlich an was arbeiten kann. Ich bin früher auch oft 3 Wochen vorher, das machen ja auch ganz gern die Leute, 3 Wochen vor dem Marathon einen Halbmarathon gelaufen. Aber da musst du natürlich sagen, wenn du dann da wirklich all in gehst, dann hängt das vielleicht doch noch ein paar Tage mal nach und dann hast du halt nur, wenn man sagt, klassischerweise würde man 7 bis 10 Tage vorher mit einem Tapering beginnen, nicht sehr viel Zeit, da noch irgendwie drauf zu reagieren im Training, falls doch unerwarteterweise das nicht so prickelnd sein sollte. Deswegen, ja, finde ich echt inzwischen 5 Wochen vorher eigentlich immer besser und das könnte ganz gut hinkommen.
Ja, also werden wir ja weiter verfolgen. Nächste Woche, um schon einen kleinen Blick vorauszuwerfen, ja, machen wir wieder Sonderaktion. Ja, hast du schon allen Teilnehmern gesagt, dass sie dabei sein dürfen?
Jawohl. Das habe ich natürlich, wie man mich kennt und auch wahrscheinlich auch erwartet, habe ich das genau, habe ich das natürlich dem Management übertragen.
Auch das ist die Liste.
Liebe Grüße an dich, Felix. Nee, ich denke, dass Felix das übernommen hat. Also wir haben natürlich die Auslosungen vorgenommen. Es sind, glaube ich, sogar nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber ich glaube, wir konnten sogar noch 1-2 Plätze mehr rausschlagen als die 10, die wir ursprünglich hier kommuniziert haben für den Live-Podcast mit Intersport bei Intersport Krummholz in Mülheim-Kärlich. Das ist ja am kommenden Montag schon und da haben wir gesagt, es soll ja ein relativ exklusives Event sein und man angestrebt waren so 50-60 Gäste, die wir da einladen wollen, die natürlich in Teilen ja auch von Intersport selber oder von der Filiale eingeladen werden. Wir haben jetzt aber auch nochmal 2-3 Plätze mehr rausschlagen können, weil auch ja wahnsinnig viele sich beworben haben. Falls ihr nichts von uns hört oder bisher gehört habt, dann tut es mir leid, dass ihr leider nicht mit dabei sein könnt, aber dann müssen wir vielleicht doch irgendwann mal die Lanxess Arena oder Mercedes-Benz Arena mieten, um das hinzubekommen. vielleicht zwischen 50 und, aber nur, also nur einen dann. Aber nee, es war nicht möglich, dass wir alle jetzt annehmen konnten und deswegen haben wir da das Losglück entscheiden lassen und freuen uns natürlich sehr auf dieses Event, weil es ist immer was Besonderes. Live-Podcast haben wir nicht so häufig gemacht, bisher eigentlich nur einmal. Und wir freuen uns natürlich über jede Gelegenheit, auch mit euch persönlich in Kontakt zu kommen. Und wir sind auch nach wie vor, das ist vielleicht auch noch an der Stelle, beeindruckt und fasziniert, wie viele Leute uns da geschrieben haben, die jetzt gar nicht aus der Koblenzer Gegend kommen. Also da gibt es ja durchaus Leute, die das wirklich eine etwas weitere Anreise auf sich nehmen, inklusive Übernachtung, um da dabei sein zu dürfen. Das finden wir natürlich großartig. Das freut uns natürlich sehr, das ehrt uns. Und insofern ja, freuen wir uns schon auf den schönen Abend am Montag. Und ja, bin da schon gespannt.
Ja, wird bestimmt spannend. Im Unterschied, wir werden ja keine direkte Live-Übertragung am Montag davon machen, sondern das wird die normale Podcast-Folge dann in der nächsten Woche. Jetzt aber kommen wir zu unseren beiden Gästen, die uns mal ein bisschen nachdenklicher machen lassen und mal ein bisschen auf einen anderen Bereich schauen lassen, als nur auf Zeiten, Läufe, Trainings, ja, der aber mindestens genauso wichtig ist. Ja, Philipp, du hast schon kurz angeteased, wie die Zusammenarbeit zustande gekommen ist, nämlich über deine Beteiligung an einem Buchprojekt.
Ja, das ist richtig. Das war an sich für mich jetzt erstmal überraschend, dass ich ja letztes Jahr von Professor Dr. Petra Jansen angefragt wurde, ob ich für ein Interview zur Verfügung stehe, was dann eben in diesem in ihrem Buch wiedergespiegelt werden soll. Da war das Ziel, ein Buch zu schreiben über, also der Titel jetzt ist Selbstmitgefühl im Sport, Selbsthilfe in sportlichen Krisen. Und das sollte natürlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Und dafür war natürlich auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Experteninterviews, also sprich mit Sportlerinnen und Sportlern aus dem Leistungssport oder anderen Stakeholdern wie Trainern, das war das Ziel. Und für diejenigen, die sie vielleicht noch nicht kennen, sie ist Lehrstuhlinhaberin für Sportwissenschaft an der Uni Regensburg und ist eigentlich auch studierte Psychologin. Sie hat dort in ihrer Tätigkeit unter anderem auch den Masterstudiengang Motion and Mindfulness entwickelt und ein vielleicht in Deutschland noch ja, nicht so richtig breit bekanntes Thema damit ja auch geschafft, weiterzuentwickeln und zu untersuchen, auch durch ihre Publikationen. Wir haben außerdem Hanna Tempelhagen noch bei uns zu Gast. Die ist ebenfalls Coach für Mindfulness, da auch im Speziellen in Bezug auf Laufen. Und bietet dementsprechend da auch Kurse an. Das ist insofern interessant, weil Hanna und ich uns tatsächlich schon etwas länger kennen. Wir haben uns im Rahmen eines Adidas Marathon-Rookie-Projekts, so würde ich es vielleicht nennen, 2017 kennengelernt. Und damals hat mich Hanna schon tatsächlich sehr begeistert. Mit dem Background, den sie hatte, sich einmal für dieses Projekt zu bewerben und dann aber auch mit der Zielstellung, dass sie ihren ersten Marathon nicht nur laufen möchte, sondern das war ja die Challenge an diesem Projekt, dass man auch versuchen möchte, unter 3 Stunden zu laufen. Und die hat dann eine ganz, ganz großartige...
Den ersten Marathon, ja. Ne? Nochmal ganz kurz zum Innehalten, ja.
Absolut, eine ganz großartige Entwicklung auch durchgemacht, auch von was mentale Stärke und so anbelangt, fand ich ganz, ganz toll. Ist wahrscheinlich diejenige von diesen 10 Menschen, die wir da oder die auch ich mitbetreuen durfte, neben Tobi Singer, der das als Coach gemacht hat, die da bei mir auch am längsten hängen geblieben ist. Das fand ich super. Und ja, die dann darauf auch tatsächlich noch sehr leistungssportlich aktiv geworden ist. Das wird sie aber selber auch noch erzählen. Sie ist ja dann auch ja mehrfache Medaillengewinnerin. Ich glaube sogar deutsche Meisterin in Seniorenklassen noch geworden, was natürlich toll ist, wenn so ein Weg sich so entwickelt. Und genau, es geht in unserem Gespräch heute es geht um Psychologie, es geht um den Begriff Achtsamkeit, es geht um den vielleicht etwas weniger bekannten Begriff Selbstmitgefühl. Was bedeutet das vor allem in einem sportlichen Kontext? Da werde ich auch ein paar Einblicke geben auf meine Sicht der Dinge, was die eigene Karriere anbelangt. Und wir werden natürlich versuchen, ein Bewusstsein vielleicht heute ein bisschen rauszuarbeiten, was das auch für euch bedeuten kann, beziehungsweise wie ihr das Ganze für euch zukünftig nutzen könnt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne starten wir direkt ins Gespräch. Viel Spaß.
Ja, dann sagen wir herzlich willkommen bei uns im Bestzeit Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ja, was soll ich sagen? Wir laufen heute mal mit Bedacht durch die Welt. Erzählt uns erstmal, wie seid ihr auf diesen ja doch noch nicht so verbreiteten und populären Weg in Deutschland zum Ansatz zu laufen gekommen?
Ich übernehme mal, Petra. Es kommen ganz viele M's. Die Frage ist super spannend. Danke dir, Ralf. Wie bin ich dazu gekommen? Ist meine persönliche Geschichte, eine ziemlich lange. Will ich vielleicht ein bisschen abkürzen. Aus der eigenen Not heraus, mit meiner Lebensgeschichte. Ich habe viele Jahre an einer Essstörung gelitten. Und das mir vom Laufen eigentlich abgehalten hat. Und ich habe dann über viele Jahre des Eigencoachings und 5 Therapien in der Klinik gehabt, der Eigencoachings, bin in Achtsamkeitspraxis gekommen und in der Kombination mit der Art, mir selbst freundlicher umzugehen. Das war letztendlich der Schlüssel dazu, dass ich einen Weg gefunden habe, mit mir selber freundlicher umzugehen. Und aus dieser ganzen Geschichte herauszukommen. Und dies verbinde ich eben halt auch ganz doll mit dem Laufen. Und ich glaube, das ist für mich auch der Schlüssel, warum ich dann doch nochmal im späteren Alter, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, erfolgreich sein kann. Und das, ja, ich bin gerade, ich merke, die Frage bewegt mich dann doch ein bisschen mehr.
Ja, das ist ja gar nicht so schlimm, dass uns das bewegt, weil darum geht es ja, dass man mal in sich reinhorcht und feststellt, was bewegt mich denn überhaupt und in welche Richtung mich das bewegt. Sag mir nur noch mal ganz kurz, also dass du sagst, relativ erfolgreich, du tust so, als wärst du im biblischen Alter, das ist natürlich alles lächerlich, ja, weil du erstens in der Blüte deines Lebens stehst und auch deines Läuferinnenlebens, wenn man das so sagen darf. Nur eine Nachfrage, gab es Laufen schon vor deinen Essstörungen oder war das miteinander verbunden?
Nein, also es gab es schon vorher, ja, es gab es, ich habe früher Leichtathletik klassisch, wenn man einsteigt, in der Kindheit, Jugend gemacht, Mittelstrecke und dann gab es halt insbesondere den den Zusammenhang damit, dass ich immer gerne mit meinem Vater gelaufen wäre, was nicht so möglich war, weil er zu schnell war. Und dann kam hinzu, dass ich auch eher aus so einer mit einer Sprinterfahrung einfach auch von der Muskulatur deutlich kräftiger war als die anderen Mädels und immer wieder auch den ein oder anderen Fall hatte, dass ich gemobbt wurde. So Dinge wie, Hanna kann ja mal die Startblöcke holen, die hat ja sowieso mehr Kraft. Und als ich dann hingefallen bin mit dem Rücken auf die Dornen, die in den Blöcken drin sind, haben alle gelacht. Und das waren so viele Momente, jetzt erzähle ich darüber, das habe ich tatsächlich noch nicht erzählt, wo ich irgendwann angefangen habe, ich mag zu nicht mehr, weil ich möchte dünner sein. Auch vor dem Hintergrund, wurde immer so gesagt, ein bisschen weniger im Sportunterricht, die auch im Leichtathletiktrainer waren, ein bisschen weniger, man kann schneller laufen. Also die Kombination so zu mit meinem Vater zusammen zu laufen zu können, als ich möchte seine Anerkennung haben, möchte seine Liebe haben, seine Zeit haben, plus die Kombination, vielleicht nicht so den dazugehören zu wollen und das übers Aufsehen zu definieren, dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, weniger zu essen. Es war am Anfang dann deutlich, dass ich deutlich davon profitiert habe, bis es dann irgendwann geswitcht ist hinzu, ich kann eigentlich gar nicht mehr trainieren. Also jetzt auf den Sportfokus bis hin zu, war kaum fähig, einfach noch meinen Abi-Abschluss zu machen. So. Und damit habe ich dann auch aufgehört, wettkampfmäßig zu laufen. Genau. Jetzt habe ich, die Frage war ja, wie ich das schon vorher gemacht habe. Ja, eben bis zum Alter von 17, 18 ungefähr. Wettkampf und dann war es eine Möglichkeit, dass ich einfach auch nur noch laufen, also ich habe Laufen nicht aufgehört, weil es hat mir gleichzeitig auch so viel Energie gegeben, aber auf einem anderen Niveau eben. Und den Einstieg dann eben nach 17 Jahren, mal mit 35 dann mal wieder, wo ich zum ersten Mal einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen bin.
Ja, aber das ist doch erstmal eine Erfolgsgeschichte hinten raus, logischerweise. Ein zu langer Weg, das ist auch klar. An welcher Stelle, Petra, kommst du denn da ins Spiel?
Ja, ich glaube, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin ja kognitive Psychologin und seit ich in Regensburg bin, mache ich ganz viel Sportpsychologie, seit jetzt 15 Jahren. Und als kognitive Psychologin hat man aber auch die Verbindung zur Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit hat wieder eine Verbindung zur Achtsamkeit. Und dann haben wir uns ganz lange oder länger mit Achtsamkeit im Sport beschäftigt, haben auch einen Studiengang etabliert, Motion and Mindfulness. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht ganz so meins ist, weil die Anfragen, die gekommen sind, die bezogen sich immer darauf, wie kann ich Achtsamkeit verwenden, um leistungsstärker zu werden. Das ist natürlich völlig in Ordnung aus einer Leistungsperspektive, geht aber so manchmal ein bisschen an dem Sinn von Achtsamkeit vorbei. Und dann bin ich über Achtsamkeit eben zum Selbstmitgefühl gekommen. Da haben wir dann auch Studien gemacht. Und das ist irgendetwas, was mir als Person ein bisschen besser liegt, weil es für mich noch so eine weichere Qualität hat. So bin ich zum Selbstmitgefühl gekommen, also praktisch über Achtsamkeit.
Du bist aber, und so sind wir ja vor allem letztes Jahr zusammengekommen, also das habe ich wahrscheinlich dann schon in unserem Intro hier gesagt, wir sind zusammengekommen vor allem in dem Entstehungsprozess deines Buches Selbstmitgefühl im Sport, Selbsthilfe in sportlichen Krisen. Das ist letzten Herbst, glaube ich, hast du so, oder kurz vor Weihnachten in dem Zeitraum, glaube ich, ja veröffentlicht. Und da hast du ja auch eine ganze Reihe an auch Interviews geführt mit verschiedensten Sportlern, also Spitzensportlern. Hanna, du bist auch interviewt worden in dem Thema und das war was für mich insofern interessant war, weil das natürlich was ist, wo auch durch deine Fragen ich mich mit der Thematik mal auseinandersetzen musste. Man hat sich ja oft als vielleicht, oder bei mir in dem Fall jetzt ehemaliger Leistungssportler, bewusst oder unbewusst für manche Dinge entschieden oder agiert, wie man agiert hat, aber ich habe das im Prozess selber oft ja nicht hinterfragt, sondern da gibt es teilweise externe Faktoren, die einen zu gewissen Entscheidungen gebracht haben. Manchmal auch ein Verhalten, was man selber an den Tag gelegt hat, weil man dachte, das muss man so machen. Und das Thema Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl ist, da muss man jetzt auch vorsichtig sein mit pauschalen Aussagen, aber ich sag mal so, in der Welt, in der ich den Großteil meiner Karriere verbracht habe und mit den Menschen, mit denen ich das verbracht habe, war das zu der Zeit überhaupt gar kein Thema, was ich übrigens nicht gut finde, um Gottes Willen. Ich glaube auch, dass ich unterbewusst gegen Ende meiner sportlichen Laufbahn weicher zu mir selber geworden bin, aus verschiedenen Gründen, weil man vielleicht irgendwann auch gesagt hat oder gemerkt hat, man denkt mit 30 ein bisschen anders wie mit 20, man hat noch viel Leben vor sich im besten Falle, auch nach einer sportlichen Karriere, und die Art und Weise, wie man mit sich, wie man mit seinem Körper umgeht, hat da dann doch auch einen nicht ganz unerheblichen Einfluss darauf, was für eine Lebensqualität man womöglich danach noch hat, auch wenn man dann vielleicht irgendwann Kinder hat, und das waren so Aspekte, die bei mir, glaube ich, dieses Thema Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selber verändert hat. Und das sage ich jetzt auch gar nicht, nicht nur mit Bedauern. Ich glaube, wenn man jung ist oder wenn man nicht einen Setup hat oder Jugendtrainer oder Menschen, die sich in der Thematik auskennen, dann wird das, glaube ich, nicht groß thematisiert oder nicht groß aufwachsenden Kids, Teenagern, die vielleicht so einen leistungssportlichen Weg gehen wollen, an die Hand gegeben. Das heißt, es entwickelt sich automatisch im Prozess des Wettstreits mit anderen, im Streben nach Perfektion, nach immer schneller, höher, weiter, automatisch dieses Mindset eher von Survival of the Fittest und wer mehr ab kann, wer mehr Schmerz im Zweifelsfall ertragen kann, hat die größten Erfolgsaussichten, was natürlich rückblickend teilweise ja auch Quatsch ist, muss man ja auf jeden Fall so sagen. Wie hast du, weil du gesagt hast, du bist eigentlich gelernte Psychologin, wie kam bei dir der Connect zum Sport dazu? War das immer schon der Fall? Oder wie hast du versucht, das zusammenzubringen? Hast du immer dich schon auf Sportpsychologie fokussiert?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe diesen Lehrstuhl ja auch bekommen, weil ich so ganz viel Forschung gemacht habe zwischen Motorik und Kognition. Also die Frage, macht Bewegung schlau? Die haben wir so untersucht. Und aufgrund dessen bin ich auf
diesen Lehrstuhl. Entschuldigung, könntest du da ganz kurz eine kurze Antwort geben? Also am besten, dass ein Ja ist.
Ach so. Nee, also tut mir leid, so einfach ist es.
Schade.
Kurz Hoffnung.
Nee, also tut mir leid. Nee. Aber da habe ich viel Forschung gemacht. Dann bin ich auf diesen Lehrstuhl berufen worden. Und dann habe ich das erstmal weitergemacht. Das ist auch eigentlich noch mein Hauptschwerpunktsthema. Aber eben, wie gesagt, über diese Kognition hat eben so ganz viele Facetten, und deswegen ist es auch ganz schwer zu sagen, dass Bewegung schlau macht. Es gibt so viele kognitive Fähigkeiten, das kann man überhaupt nicht so sauber sagen. Aber eine ist eben die Aufmerksamkeit, die führt kann zur Achtsamkeit führen, und die kann dann wieder zum Selbstmitgefühl führen. Oder man nimmt natürlich einen ganz anderen Weg, indem man eh schon sich sehr mit Emotionen beschäftigt, dann ist man auch schneller, glaube ich, beim Selbstmitgefühl. Aber meine Schiene war eher so von der Kognition.
Hilf uns nochmal eben bei den Begriffsdefinitionen, weil das, glaube ich, wichtig ist, um einfach auch das weitere Gespräch besser zu verstehen. Aber weil ja tatsächlich, glaube ich, auch ein allgemeines Bewusstsein für diese Terminologie nicht da ist oder Dinge einfach nicht trennscharf verstanden werden. Die meisten Sportler behaupten ja ganz felsenfest von sich, ich kenne mich schon ziemlich gut. Ja, spätestens ich kenne meinen Körper ziemlich gut. Ja. Hilf uns da mal in der Abgrenzung der Begrifflichkeiten, bitte.
Das ist jetzt... Was meinst du genau? Ja, ich kenne meinen Körper.
Ja, das ist ja erstmal, die meisten Sportler haben ja ein Verständnis von ihrem Körper. Ja, also sagen, ich weiß schon ganz gut, was mir jetzt so trainingstechnisch gut tut und so weiter. Ja. Verwechseln das aber ja schon mit Achtsamkeit. Ja, deshalb brauchen wir da, glaube ich, nochmal eine Begriffsdefinition.
Ja, in meiner Sichtweise haben viele Sportler und Sportlerinnen so die Vorstellung, dass sie eben wissen, wie sie ihren Körper trainieren müssen, aber sie können es nicht richtig fühlen. Das ist vielleicht jetzt nicht so eine trennscharfe Abgrenzung, aber es ist dieser Unterschied, etwas zu fühlen im Körper, als etwas zu wissen, wie der Körper funktionieren muss. Also, Und das ist, glaube ich, was, dass gerade Sportler und Sportlerinnen sehen, das immer unter dem Leistungsaspekt den Körper. Ich muss das und das machen, damit er das und das macht. Also ich bin keine Leistungssportlerin, aber Philipp nickt.
Ja, absolut. Also man denkt immer in diese Richtung, was für Hebel, was für Puzzlesteine kann man noch umdrehen irgendwie, um nochmal ein Prozent mehr an Leistung vielleicht rauszuholen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, vielleicht um da nochmal anzuschließen an Ralfs Frage, Ralf, du meinst natürlich jetzt mit Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, das ist ja schon was, was man natürlich, glaube ich, jetzt vielleicht als Außenstehender verstehen kann in Bezug auf den Körper im Sinne von, also jetzt nicht, wenn was wehtut, irgendwie voll draufhauen, bezieht sich aber, glaube ich, in unserem Kontext ja vor allem auch auf diese mentalen Aspekte, sage ich jetzt mal, also auch, wie beschreibe ich das jetzt, also sagen wir mal, du hast jetzt du bereitest dich auf ein großes sportliches Ziel vor, Klassiker, jetzt nehmen wir mal Olympische Spiele in meiner Welt früher und aus irgendeinem Grund Verletzung, Pech im Rennen, keine Ahnung. Nehmen wir Valencia. Valencia war sicherlich damals 2020 für mich ein riesen Rückschlag, obwohl es eine persönliche Bestzeit war, aber weil ich damals ja nicht das abrufen konnte, leistungssportlich, was ich mir da zugetraut habe, was vielleicht mein Coach mir damals zugetraut hat und weil das damals ja dann am Ende auch die letzte Chance für mich vielleicht war, das mit Olympischen Spielen noch hinzubekommen. Und dieses Nicht-Erreichen von einem Ziel, wo man davor vielleicht viel geopfert hat, wo man viel dafür gelitten hat, wo man viel investiert hat, also nicht nur, um Gottes Willen, nicht nur finanziell, sondern auch Zeit, Energie, alles Mögliche, das ist ja schon was mit einem macht. Da hast du jetzt nicht, also klar, nach einem Marathon, diejenigen, die hier schon mal gerannt sind, man ist vielleicht da auch nicht körperlich taufrisch danach, aber vor allem nimmt das ja einem wahnsinnig viel Energie dann auch. Das lässt einen ja schon so in ein Loch fallen. Und ich glaube, darauf bezieht sich ja auch das Thema, wie geht man damit um, selbst Mitgefühl mit sich selber. Also wie hart ist man dann, geht man mit sich ins Gericht? Und ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen erklären müssen, glaube ich. Also was sind so Mittel und Möglichkeiten eben mit sich, es kann aber auch natürlich gerne, gebe ich auch gerne an Hanna weiter, um mit sich sanfter umzugehen sozusagen.
Ja, vielleicht kann ich nur, bevor Hanna dann vielleicht die Methoden ein bisschen erklären kann. Vielleicht kann ich nur das nochmal sagen zur Achtsamkeit eben, ne? Weil Achtsamkeit ist ja eine Komponente des Selbstmitgefühls, ne? Und es bedeutet ja die nicht wertende Präsenz im jetzigen Moment. Und das, was du eben so erzählt hast, ist ja schon immer wertend. Also ist halt wertend, man wertet ja, okay, das war jetzt nicht gut, der Körper hat nicht mitgemacht, ne? Aber da beim Selbstmitgefühl und der Komponente der Achtsamkeit geht es eben darum, das einfach nur wahrzunehmen, ohne es zu werten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, der aber auch nicht so einfach ist, weil wir natürlich in einer Bewertungsgesellschaft leben.
Naja, als Sportler oder als Leistungssportler ja sowieso, ne? Weil da kommt ja dann noch das Quantifizierbare dazu, ne? Also dass du einfach eine Zeit da stehen hast, ja, eine Leistung hast, eine Platzierung hast, wie auch immer, ja. Das sind ja so Dinge. Ja. Hanna, nochmal, ich habe das Gefühl, dass Sportler einen sehr funktionalen Ansatz erstmal zu ihrem Körper haben, ja, weil du eben direkt den Daumen gehoben hattest hier in unserer Schalte. Erklär nochmal, wo da dein Ansatz ist.
Also ich finde, das wird immer sehr gut deutlich, wenn wir oder wenn ich mit Sportlern, insbesondere Läufern, einen sogenannten Bodyscan mache, eine Körperspürreise. Und im Vorfeld so, ja, brauche ich nicht, weil ich kenne meinen Körper. Warum soll ich in meinen Körper hineinspüren? Und wenn wir dann diesen, insbesondere so nach dem Laufen, ich mache immer ganz gerne, wenn ich mit Gruppen laufe, danach, wenn es möglich ist, im Sommer kann man das schön draußen machen, im Winter die Möglichkeit, einfach nochmal vielleicht in einem Raum zu liegen, dann Teilnehmende einfach in den Körper leite. Das heißt, in eine Anleitung, eine in den Körper hinein zu spüren, zum Beispiel in die Füße, den Füßen ganz bewusst in die Zehen hinein zu spüren. Und es ist für die meisten Menschen schon herausfordernd, weil ich spüre vielleicht die Zehen nicht. Und Sportler spüren sie gegebenenfalls auch nicht. Das ist nicht schlimm und das ist nicht im Sinne von wertend, dass ich sie nicht spüre, nur dieses einfach wahrnehmen, ich spüre sie nicht. Oder in die, insbesondere die Oberschenkel. Das ist ein ganz gutes Beispiel, noch ein, glaube ich, ein prägnanteres Beispiel nach dem Laufen, weil wir nutzen ja unsere, wir spüren, wenn wir laufen, sehr deutlich einfach unsere Oberschenkel. Dort kann ich die Rückseiten, die Hamstrings wahrnehmen. Wie fühlen die sich an? Kann ich die Vorderseiten wahrnehmen? Ist die Muskulatur schwer? Ist sie leicht? Ist sie angespannt? Und im Nachhinein, wenn wir dann über die Reflexion, also in den Austausch gehen, dann kommt so, ich habe das überhaupt noch nie so wahrgenommen. Wow, so tief in den Oberschenkel hineinzuspüren, ist zum Beispiel eine Antwort, die immer mal wieder kommt. Und aber eben auch so, ich habe da überhaupt kein Bewusstsein für. So dieses, diesen Switch hin, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, die einerseits die Vorstellung, ich kenne meinen Körper, und dann die Erfahrung zu machen, obwohl ich ihn ja die ganze Zeit nutze, insbesondere jetzt Oberschenkel, ich kann natürlich auch die Arme nehmen, ich brauche die Arme ja auch zum Laufen, dann die Erfahrung zu machen, wo entweder, boah, ich habe noch nie so tief vielleicht sogar einen Knochen wahrnehmen können oder, boah, ich habe es überhaupt nicht gespürt.
Ja, das ist, also, ist sehr spannend. Für mich sind das ja erstmal drei unterschiedliche Bereiche. Im Prinzip würde ich jetzt aus meiner Sicht unterscheiden zwischen vor einem körperlichen Bewegen, dann natürlich während des Laufens jetzt in diesem Falle, ja, und entsprechend nachher. Weil das natürlich schon sehr unterschiedliche Bewusstseinszustände sind und sehr unterschiedliche Zustände, wie ich überhaupt mit meinem Körper umgehe. Ja, wie würdest du das beschreiben?
Also ich kann natürlich, so mache ich es halt selbst auch und so gebe ich es auch weiter, Übungen halt vor dem Laufen tatsächlich mal bewusst in den Körper hineinzuspielen. Also den Bodyscan habe ich jetzt als Beispiel genannt für nachher, aber ich kann ihn wunderbar, wenn ich brauche nicht so lange, ich kann das im Stehen machen, hineinspüren. Wie fühlen sich denn jetzt gerade wirklich, wenn ich es übe, dann geht das auch sehr schnell. Wie fühlen sich wirklich so Oberschenkel an? Wie kann ich die wahrnehmen? Wie ist mein Stehen an sich, wenn ich überhaupt auf dem Boden stehe? Wie fühlen sich so, wie ist da mein Stand? Wo bin ich irgendwie ganz gerade wirklich anwesend oder bin ich ganz woanders? Also so als einen Eintunen vor dem Laufen, einfach auch nochmal sich bewusst machen, hey, wie geht's mir gerade, wie geht's im Körper gerade? Und ich kann das auch nochmal verbinden. Das eine sind die Achtsamkeitselemente, wenn man das mal so nennen kann, hineinzuspüren, wahrnehmen, was ist. Und die andere Komponente hineinzugehen und zu sagen, okay, mit einer Intention zu laufen oder da gebe ich etwas mit hinein, was dann in der Stelle keine Achtsamkeit mehr ist.
Und
ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweift.
Ist nicht schlimm, weil da fängt es ja an. Und wir versuchen ja auch immer irgendwie herauszufinden, was das mitnimmt für unsere Community, für uns selber, ja, bei dem, was wir gerne machen, nämlich Sport treiben, laufen, wie auch immer. Ich habe oft das Problem, dass ich während des Laufens meinen Körper vergesse. Das ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, ja. Aber damit gehen natürlich ein paar Dinge einher, die dann eben nicht mehr eine bewusste Ansteuerung von bestimmten Dingen haben, ja. Oder keine Ahnung, man hat nicht mehr die Hüftposition, nicht mehr die Körperposition, man atmet nicht mehr richtig und so weiter. Also die dann letztlich ein Schleifen lassen, sage ich mal, des bewussten Laufens mit sich bringen, weil ich mit was anderem beschäftigt bin, ja, oder es gerade nicht schaffe, mich auf mich selbst wieder zu fokussieren.
Ja, dann kann ich eben dafür muss ich erstmal wahrnehmen, dass das passiert, was du gerade beschreibst. Mir muss es erstmal bewusst werden und in dem Moment, wo es mir bewusst wird, habe ich eine Möglichkeit, es anzusteuern und eine Veränderung hineinzugeben. Zum Beispiel, okay, ich merke, mein Kniehub ist jetzt mal ganz läuferisch gesprochen, mein Kniehub wird irgendwie Schleife, wie du sagtest, niedriger. Okay, wenn ich das auch geübt habe, kann ich, ich sage das wirklich auch mit Üben, weil von mir muss es bewusst werden und dass es automatisch geschieht, braucht Übung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Zu sagen, okay, die Knie anzuheben. Oder ein Beispiel, das passiert mir ganz häufig auch immer noch selber, aber ich merke das, dass ich anspanne in den Schultern. Und wenn ich das merke, kann ich mir selber nochmal sagen, okay, Lockerheit in den Schultern zu gehen, Lockerheit in die Schultern zu bringen. Ein anderes Beispiel sind die Arme. Wie bewusst bin ich tatsächlich mit meiner Armführung? Und wenn man uns das anschaut, steckt bei vielen Läufern immer auch an der Armführung einfach extrem viel. Jetzt komme ich aus dem Leistungsdenken heraus, Potenzial auch heraus, drinne. Wenn mir das bewusst wird, kann ich meine Arme anders ansteuern. Die Arme in eine Haltung bringen, die mich wieder nach vorne führt. Und dass du dieses Bewusstsein für deinen Körper verlierst beim Laufen, ist einerseits der Moment, wo es dir bewusst wird, dann in die Umsetzung wieder zu kommen. Okay, kann ich es ansteuern? Und mir helfen zum Beispiel da auch, damit mir das... Bei mir passiert es auch. Dass ich abdrifte. Es ist nicht so, weil ich es übe und es schon lange mache, dass mir das nicht passiert. Ja, also das passiert. Mir hilft es, äußere Anker zu setzen. Also zum Beispiel zu wissen, bei jeder Parkbank, wenn ich jetzt im Gelände laufe, bei jeder Parkbank mache ich so einen kleinen Check-in. Wenn ich die Parkbank sehe, ist es für mich ein Signal, also ein visueller Anker. Ah, Hanna, erlaub dir mal, die Schultern locker zu lassen. Also mir äußere Anker zu setzen, die mir helfen, die mich unterstützen, aus diesem Vergessen wieder in ein bewussteres Laufen zu kommen. Das kann zum Beispiel eine Parkbank sein, muss es aber nicht.
Also quasi so ein bisschen sich ab und zu einen Reminder setzen und so sich selber beim Laufen nochmal zu scannen. Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn ihr das zu Hause ausprobieren möchtet, erstmal bei einem entspannten Lauf ausprobieren. Ich glaube, wenn man beispielsweise, es gibt ja viele von euch, die auch irgendwo wettkampforientiert trainieren, ich glaube, sowas ist in einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Stresssituation, aber natürlich auch, wenn man Intervalle läuft, ist man dann irgendwann angestrengt. Ich glaube, da fällt einem sowas natürlich am Anfang sicherlich schwerer vielleicht nochmal, sich da so reinzufühlen und zu checken, wie ist mein Kniehub, wie sind meine Arme, wobei das auch manchmal ganz gut ablenken kann von dem eigentlichen Struggle, in dem man sich aktuell befindet. Ich habe noch eine Frage auf jeden Fall an Petra, und zwar in Bezug auf die Wissenschaft. Ich weiß ja zumindest in Teilen, wie das neue Buch von dir entstanden ist, aber genau, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal einen Einblick verschaffen, wie findet denn Forschung auf dem Gebiet statt? Wie entsteht ein Buch? Und dann viele Interviews, die du geführt hast, um da natürlich dann wahrscheinlich auch was für dich rauszuziehen. Aber wie ist da der aktuelle, wie geht man da vor, wenn man das Themenfeld wissenschaftlich untersuchen möchte?
Ja, also ich habe es so gemacht, ich habe erst mal geguckt, welche wissenschaftlichen Arbeiten gibt es denn zu diesem Thema? Und da hatte ich ein bisschen Glück, da ist nämlich gerade Anfang 23 war es, glaube ich, oder Ende 22 ein sogenanntes Review entstanden. Und die Forscherinnen und Forscher, die haben sich schon die Mühe gemacht, alle Arbeiten, die es zu diesem Thema gibt, zusammenzufassen, so dass ich mich ein bisschen sehr auf dieses Review, was auch sehr hoch publiziert wurde, also sehr anerkannt ist, gestützt habe. Und zu diesem Zeitpunkt gab es 69 Arbeiten, die sich nur mit Selbstmitgefühl im Sport beschäftigen und solche Arbeiten, die von hoher Qualität sind. Es gibt natürlich viel mehr Arbeiten, aber die Forscher und Forscherinnen hatten bestimmte Standards und die haben dann eben gesehen, aha, es gibt so ungefähr 70 Arbeiten Anfang letzten Jahres. Genau, die habe ich dann zusammengefasst und das auch so wiedergegeben in einem Teil des Buches. Und in dem anderen Teil war es mir aber auch ganz wichtig, mal mit Sportlern und Sportlerinnen zu sprechen. Deswegen bin ich auch auf dich zugekommen und habe versucht, sind ja nicht so viele, so ein bisschen eine Bandbreite zu finden. So habe ich zum Beispiel auch den Louis Kleemeyer interviewt, der bei den Special Olympics eine sehr wichtige Rolle hat. Oder eine Kollegin von mir, die in Regensburg war, die Peggy Büchse, Dietrich heißt sie heute, die damals ja Weltmeisterin im Langstreckenschwimmen geworden ist und noch im DDR-System auf gewachsen oder hineingewachsen ist. Und das war für mich auch alles, alle Interviews waren sehr spannend und auch sehr berührend eigentlich. Weil ich, wie du schon gesagt hast, Philipp, bemerkt habe, dass bei denjenigen auch ein bisschen was hochgekommen ist. Ja.
Helft mir nochmal, weil Asche auf mein Haupt, ich habe das Buch nicht gelesen. Das klingt jetzt alles erstmal nach einem leistungssportlichen Ansatz. Ja, also dass du mit Leuten gesprochen hast, die eine mehr oder weniger lange leistungssportliche Karriere und wenn ich jetzt mal kurz überschlage, durchaus auch mit Brechungen hatten. Warum dieser leistungssportliche Ansatz und wo würdest du dann den Übergang zu so normalen Menschen wie mir schaffen?
Ja, ach, den schaffe ich auch, weil ein Interview in dem Buch ist mit einem Fußballtrainer, der eine, ich glaube, eine.
Da würde ich jetzt sagen, das sind die Schlimmsten, aber gut.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass da ziemlich viel Distanz ist zum Selbstmitgefühl. Okay. Ne? Und das sind Fußballspieler, ich komme jetzt mit diesen Ligen nicht so ganz klar, aber so fünfte Liga ungefähr. Ne? Also so vielleicht ambitionierter Sport. Ne? Also kein Leistungssport. Ja, und das war aber eben auch sehr interessant. Und ich glaube, das Buch, natürlich viel Leistungssport, aber es trifft auch auf jeden, der ambitioniert Sport macht. Weil auch da gerät man manchmal in Krisen und ist ein bisschen unglücklich, weil es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll. Und da kann Selbstmitgefühl sehr helfen.
Was war denn der Inhalt deines Gesprächs, Philipp?
Innerhalb meines Gesprächs, also es ging natürlich auch um, also klar, um die Karriere, um Krisen in der Karriere, um den Umgang mit diesen Krisen oder auch, also Umgang, sage ich jetzt mal, was hat man, wie hat man in einer bestimmten Situation agiert, warum hat man das so gemacht und das war ja was ich wirklich zu der Zeit spannend fand, weil ich mich da selten zu dem Zeitpunkt, also wenn du noch in der Karriere bist, das war ja dann bei mir schon kurz nach Karriereende sozusagen, aber trotzdem hat man dann ja die Möglichkeit gehabt, sich nochmal so ein bisschen in bestimmte Situationen zurückversetzen. Und damals im Prozess selber, ich habe da gar nichts gescannt oft oder mich selber versucht zu überprüfen, warum mache ich das. Da sich nochmal hineinzubegeben, warum gewisse Dinge dann am Ende so gelaufen sind, war spannend, würde ich in Teilen bei manchen Sachen wahrscheinlich heute auch anders machen. Ich habe mich natürlich auch an Momente erinnert, wo man damals dachte, man hat wenig Zeit und muss sehr schnell eine Reha oder sowas zum Beispiel durchziehen, was, glaube ich, rückblickend vielleicht nicht so entscheidend war, ob das jetzt du drei Wochen früher dich da durchkämpfst oder dir mehr Zeit nimmst, um das alles auch ein bisschen sacken zu lassen. Und ja, also ich denke mir, bei vielen Dingen ist man getrieben so ein bisschen oder auch je nach Level des Leistungssports oder nach Medienaffinität. Also ich will mir da über Fußballer zum Beispiel auch gar kein Urteil bilden, weil die leben noch in meiner ganz eigenen Welt, auch was so medialer Druck anbelangt, was sicherlich Druck durch das Vereinsumfeld anbelangt, weil die natürlich wahnsinnig viel Geld verdienen, zumindest in der ersten Liga. Ich glaube schon, dass man da vieles runterschluckt und versucht halt zu funktionieren in diesem System, weil man auch weiß, dass man schnell ersetzt werden kann. Das führt, glaube ich, dann nicht immer zu gesunden Entscheidungen, so was den Körper anbelangt, aber sicherlich auch was das Innenleben anbelangt. Und bei mir ist das sicherlich auf einem sehr anderen Niveau gewesen, weil, wie gesagt, Leichtathletik ist jetzt nicht Fußball, aber auch da ist es natürlich so, auch wenn das teilweise nicht vom Umfeld erwartet wird, würde ich sagen, fühlt man sich teilweise schon verantwortlich für Menschen, die einen auf so einem Weg begleiten, die einen unterstützen, die, egal ob das jetzt Leute sind, die ihrem Funktionsteam zuzurechnen sind, also Trainer, Betreuer, Physios etc., natürlich privates Umfeld, sicherlich aber auch Partner, die das Ganze ermöglichen und finanzieren. Man fühlt sich schon, oder ich habe mich viel in dieser Karriere auch Bedürfnis gehabt, so würde ich es ausdrücken. Nicht, dass es teilweise erwartet wurde, aber das Bedürfnis gehabt, für diese Unterstützung, die ich erfahren durfte, in dieser Zeit was zurückgeben zu müssen. Und dafür bin ich dann teilweise schon auch, gab es Phasen in der Karriere, wo man relativ rücksichtslos, glaube ich, mit sich umgegangen ist, wo man natürlich auch über Schmerzen drüber trainiert hat, wo man in Kauf genommen hat, dass dass das dann vielleicht auch erstmal schlechter wird, aber man auch gesagt hat, ich kann jetzt irgendwie nicht, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, hier mir eine Auszeit zu nehmen, weil ich muss dieses Rennen laufen, weil an dem Rennen hängt das und das. Und das waren sicherlich Entscheidungen, die man jetzt mit ein bisschen Abstand, vielleicht auch ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Lebenserfahrung, glaube ich, anders bewerten würde. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch Situationen, wenn du in dieser Situation bist, wie ich damals Mitte 20 rum, kurz vor dem Schritt zu überlegen, will man sich das mal eine Zeit lang als Profi geben? Und da waren die ersten Jahre einfach schwierig, auch finanziell über die Runden zu kommen. Natürlich hat man da auch dumme Entscheidungen getroffen teilweise, wo du eigentlich komplett am Ende warst an der Saison schon, vielleicht schon irgendein Wehwehchen hattest, was du die letzten Wochen mitgezogen hast und trotzdem irgendwelche Rennen gemacht hast, weil du gewusst hast, wenn du das gewinnst, kriegst du hier 500 Euro oder sowas. Also nicht, dass 500 Euro wenig Geld sind, um Gottes Willen, aber heute würde ich natürlich sagen, dafür teilweise dann noch eine Saison 3 Wochen zu verlängern und irgendwie mit Schmerzen irgendwo anzutreten, das ist was, was jetzt, glaube ich, halt man sich selber keinen Gefallen im Zweifelsfall damit tut. Und das war schon, wie gesagt, also das war wirklich eigentlich der Anlass des Interviews, war für mich schon spannend, sich mit gewissen Dingen und Phasen in so einer leistungssportlichen Zeit nochmal auseinanderzusetzen, weil natürlich nach außen hin, das ist wahrscheinlich menschlich, das können aber wahrscheinlich Hanna und auch Petra anders vielleicht auch nochmal anders beantworten. Also ich glaube, jeder Mensch neigt schon dazu, dass man gewisse Dinge, wenn man zurückdenkt, auch 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück, man sich eher an die positiven Sachen erinnert, die man halt irgendwo behält, verinnerlicht. Aber es ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, der einzige andere Anlass, wo ich mich wirklich sehr da kritisch auch damit teilweise auseinandergesetzt habe, ist, als ich mein eigenes Buch damals 2019 veröffentlicht habe. Nicht, weil man Menschen davon irgendwie, also man will natürlich immer Menschen für den eigenen Sport, der mir sehr viel gegeben hat, möchte man begeistern, ja, das ist klar. Aber ich will es jetzt auch nicht überhöhen oder man will nicht alles glorifizieren, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, viele Kids, die vielleicht so einen Weg gehen wollen, die sollte man auf jeden Fall unterstützen, aber man sollte, glaube ich, proaktiv, jetzt schlage ich die Brücke wieder hier zum Anfang des Gespräches, so Themen Achtsamkeit, Selbstmitgefühl idealerweise früh mit an die Hand geben, vielleicht denen auch nochmal deutlicher klar machen, dass sie mehr sind als die sportliche Leistung, die sie irgendwo produzieren. Auch da gab es sicherlich Phasen in meinem Leben, wo ich mich wahrscheinlich vor allem in jungen Jahren, gerade so Teenageralter, sehr nur über den Sport definiert habe oder über die Leistung, die ich vielleicht imstande bin zu bringen oder halt auch nicht. Ne? Das hat natürlich auch dann negative Aspekte, wenn man aus welchem Grund auch immer mal nicht abliefern kann. Ich glaube, sowas mitzugeben kann nur gut sein. Und dass halt so ein Weg sicherlich nicht nur linear nach oben geht, das ist halt auch Teil der Story. Das war auch was ich eben damals in meinem Buch den Leuten ehrlich miterzählen wollte.
Vielleicht kann ich noch ergänzen.
Gerne.
Ich finde es eben auch ganz wichtig mitzugeben, diesen Gedanken, das Mitgefühl der Leistung nichts wegnimmt. Ja. Ich glaube, das herrscht noch in so vielen Köpfen, dass wenn man mitfühlend ist, liebevoll, dass man dann nicht leistungsfähig ist. Und das ist was mir sehr am Herzen liegt, wirklich mitzugeben, dass das in meinen Augen Quatsch ist. Ja.
Ist das so ein Muster, was du erkannt hast in deinen Gesprächen für dein Buch, Peter?
Ja, also schon. Ja, also die Spitzensportler sind so hineingewachsen.
Ja gut, das ist also, ja dann erstmal eine Systemkritik, sage ich mal, ja, dass das überhaupt nicht vermittelt wird, ja, also im heranwachsenden Sportlerleben, ja.
Ja, genau. Und so sind sie auch, ja, aufgewachsen einfach. Das haben sie so verinnerlicht. Ich meine, bei der Peggy Büchse ja besonders, ne? Und deswegen finde ich es, wie Philipp sagt, eben ganz wichtig, auch schon in jungen Jahren, das zu lernen in irgendeiner Form.
Genau, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun, aber das ist, glaube ich, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass in meinem Aufwachsen sportlicher Natur, dass das einem von irgendeiner Stelle eingetrichtert wurde, dass das eine Schwäche ist, aber es gab halt auch damals ja nicht irgendwie, es war einfach kein Thema, dass man sich auch mit sowas auseinandersetzt, dass man halt auch dankbar sein sollte für das, was einem der eigene Körper gibt und nicht alles, wenn mal was nicht klappt, dann sofort irgendwie zu negativ zu sehen. Und ich glaube, dass das einfach ein natürlicher Prozess war, da will ich jetzt gar keinen schwarzen Peter zuschieben, aber ein natürlicher Prozess war, dass man für sich weiß ich nicht, ob es vielleicht auch noch mit Geschlechterbildern zu tun hat, aber wo du dann vielleicht auch als Junge dann sagst, okay, also alles, was irgendwie im weitesten Sinne Richtung Weichheit, Selbstmitgefühl geht, wird gerne als Schwäche aufgefasst. Und klar, wenn man dann damals, ich überlege mal, meine besten Freunde waren damals alles Leichtathletik, im Leichtathletikverein bei mir im VfL Sindelfing. Aber klar, es ist natürlich auch, wenn du da im Teenageralter bist, das ist natürlich Survival of the Fittest auch. Klar, da werden immer Grenzen ausgesetzt. Natürlich will jeder immer der Schnellere, der Bessere sein. Und deswegen, ich glaube, dass das in Teilen ein natürlicher Prozess ist. Aber wenn du natürlich im Umfeld vielleicht dann doch Leute hast, die gerade mal, wenn es dann die ersten sportlichen Krisen geht, sowas frühzeitig schon mal mit an die Hand gibt, dass man sagt, hey, ihr seid alles nur Menschen, Sport ist wichtig, gibt aber auch ganz viel, was euch ausmacht, was gar nichts mit Sport zu tun hat, und es ist manchmal sinnvoll, vielleicht auch Krisen, sich in Krisensituationen, ich glaube, das ist, weiß ich jetzt nicht, aus Verletzungsgründen ist oder aus anderen Gründen, warum man nicht so abliefern kann, dass man sich oder den Kids vermittelt, dass sie sich auch die Zeit nehmen sollen, das so, ja, wahrzunehmen, ja, also zu erleben, aber auch dann, ja, wie soll ich das beschreiben, diese Notwendigkeit, dass man zu schnell versucht, irgendwas übers Knie zu brechen.
Ja, für mich hat es ja immer sehr viel mit Respekt zu tun, ja, an welcher Stelle geht das eigentlich verloren in diesem Leistungssystem, dass man einfach respektvoll nicht nur mit sich selbst umgeht, sondern respektvoll ja logischerweise auch in solchen Gruppendynamiken, wie du das gerade beschrieben hast, Philipp, ja, umgeht, weil wenn ich einfach respektiere, dass der andere so ist, wie er jetzt gerade ist, ja, und so schnell gelaufen ist, wie er jetzt gerade ist und das nicht, negativ konnotieren muss, dann bin ich ja schon mal auf dem ersten Schritt zum Respekt. Und das ist ja eigentlich etwas, was im Sport durchaus als ja ein Wert, zumindest von den Hütern der Werte, sehr hoch gehalten wird. Aber es wird eigentlich nicht gelebt.
Ja.
Ja, also im Strengen dann nicht gelebt und schon gar nicht im Aufwachsen nicht gelebt. Und da ist es natürlich dann schon problematisch, weil wenn ich das als Kind oder als Jugendlicher nicht erfahre, dass ich respektvoll mit einem anderen umgehen soll, ja, kann, damit auch mit mir respektvoll umgegangen wird, ja, dann lebe ich das halt so weiter, ne? Dann ist das, was du, Philipp, beschrieben hast, ja, dann versucht man halt immer der Schnellste, der Stärkste. Das ist ja erstmal sich messen, ja. Sich messen heißt ja nicht gleichzeitig, dass man respektlos miteinander umgehen muss. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass wir ja immer noch, ja, solche Beispiele haben, wie Hanna, du erlebt hast, dass die Rückmeldung aus Umfeld, aus Trainerbereichen und so halt häufig negativ ist, ja, und gar nicht erstmal Respekt für seinen eigenen Körper, für den Menschen, für seine Leistungsfähigkeit und so gestärkt wird, sondern dass halt dann, ja, das war nicht gut genug, du bist zu schlecht, du kannst nicht an dem Training teilnehmen, du bist nicht im Kader, ja, du musst abnehmen, keine Ahnung, du musst mehr trainieren. Das sind ja eher die Dinge, die jungen Menschen begegnen, wenn sie sich auf einen leistungssportlichen Weg machen, ja. Aber wenn ich jetzt erstmal, wir hatten es vorhin mit Sir, ja, das sind ja nur so Kleinigkeiten, ja, dass man einfach auch im Sprachgebrauch das halt schon verinnerlicht, damit man vernünftig miteinander umgeht. Das klingt für mich so eigentlich so selbstverständlich, aber es wird nicht gelebt, ja.
Naja, wo wird es denn auch, wie du schon sagst, das Gelebte, und du internalisierst das Gelebte, ja, was dir, ja, vorgelebt, ja, wirst oder hörst, gegebenenfalls auch schon im Elternumfeld, ne? Gerade wenn man sich anschaut, jetzt, wo wächst du auf, mit welchem, jetzt streng dich doch mal mehr an, ich kann das jetzt noch krasser sagen, im Sport, wie oft höre ich das immer noch, wir haben in 2 Wochen, glaube ich, wir haben bald wieder DM, jetzt reiß dich mal zusammen, du Sau, sorry, aber was wird gebrüllt an der Strecke? Und mit welcher Art wird motiviert? Und das internalisierst du selbst in deine eigene Sprache. Das internalisierst du und sprichst dann auch nochmal selbst mit dir so. Und das ist eine Art und Weise, sich zu motivieren, die sehr stark durch Selbstkritik auch kommt. sehr harsch. Ich meine, Petra, das, darüber reden wir ja jetzt eigentlich. Und Selbstmitgefühl ist die Fähigkeit, eben mit sich selbst freundlicher umzugehen. So wie du mit einem guten Freund, jetzt kann ich sagen, so wie du mit einem Teamkollegen, wenn du mit einem Laufbuddy umgehst, wenn der eine schlechte Zeit hat oder die eine schlechte Zeit hat. Wie sprichst du mit dieser Person? Wie gehst du mit der, sagst, hey, komm, nächstes Mal wird's besser. Ich weiß, du hast ganz viel dafür getan, aber und es ist jetzt gerade ganz schwierig, doch es geht weiter und du kommst, du schaffst das. Und wenn du selber jetzt nochmal schaust, wie sprichst du selbst mit dir? So, ey, what the fuck, ey, wie bist du denn jetzt schon wieder, warum bist du da, hast du da nicht, hast dich nicht genug angestrengt und das war richtig Saukacke. So, also die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst und die Art und Weise, wie du in der gleichen Situation mit einem guten Freund, einer guten Freundin sprechen würdest, ist, das kann jeder gerade, der auch zuhört, mal selber mal überlegen. Und dies zu lernen, freundlicher mit sich umzugehen, freundlicher mit sich selbst zu sprechen, und das ist dann eben auch etwas, was vorgelebt wird in Trainern. Wie gehen die Trainer mit sich selber um? Wie gehen, mit welcher Sprache sprechen Trainer? Ja. Da braucht es Ansatz und sehr, sehr früh.
Petra, so wie ich das jetzt erstmal in meiner Wahrnehmung mitbekomme, ist häufig bei einem sportlichen Misserfolg, also bei solchen Krisen, eine Fassungslosigkeit, ein Erklärungsmangel, ein Verbalisierungsdefizit bei allen Beteiligten da. Also sowohl bei den Sportlerinnen und Sportlern, die das erleben, ja, also die es nicht schaffen, das, was sie sich über Wochen, Monate, Jahre aufgebaut haben, in ihrer sportlichen Leistung darzustellen. Aber ja auch bei Trainern, Betreuern, wahrscheinlich auch bei Familienmitgliedern, die dann so eine, wie soll ich sagen, so eine Sperre haben, um irgendwie weiterzukommen, ja. Hilf uns mal, wie man da drankommen kann, dass man an sich selber rankommt, dass ein Trainer, ein Betreuer, eine Trainerin an Athletinnen und Athleten rankommt und vielleicht auch Partnerinnen und Partner, weil das sind ja oft dann diejenigen, die es dann intensiv miterleben.
Ich finde, das kann auf ganz verschiedenen Ebenen passieren. Und zwar sind die Menschen ja ganz unterschiedlich. Manche Menschen erreicht man besser über kognitive Dinge, in denen man fragt, lass uns doch mal analysieren, so das Typische. Was ist denn schlecht gelaufen? Wie war der Lauf? Und oder wie war das und das? Ne? Was können wir besser machen? Aber andere Menschen erreicht man viel mehr über die Emotionen, indem man zum Beispiel fragt, wie fühlst du dich? Was macht das mit dir? Und dann kommt man ein bisschen mehr in die Tiefe und man kommt da vielleicht an andere Dinge heran. Und das ist aber sehr, sehr individuell. Also da gibt es jetzt so kein Patentrezept. Es gibt verschiedene Wege und es gibt auch den Weg über den Körper, dass man wie Hannah sagt, erstmal in den Körper reinspürt. Und wo spürt man denn irgendetwas? Aber ich glaube, diese Verbindung aus diesen drei Dingen, Kognition, Emotion und Körper, die ist es eigentlich, das Wahrnehmen und Anerkennen, dass es dann möglich macht, aus so einer Krise herauszukommen. Aber wie gesagt, erstmal ist ganz wichtig, dass jeder für sich erkennt, was ist denn mein Weg? Oder die Frage, was brauche ich in dieser Situation? Und mit ich meine ich unabhängig davon, was der Trainer sagt, was meine Eltern sagen, was meine Freundin sagt, sondern was brauche ich? Und das hört sich jetzt so mega banal an, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil wir alle so beeinflusst sind von vielen Menschen.
Das glaube ich übrigens auch. Also ich glaube, die Frage klingt banal, aber ich glaube, das tatsächlich sich ehrlich zu beantworten, was man selber in einer Situation vielleicht will oder wo man sich hin entwickeln will, ist, glaube ich, ist sehr schwer, glaube ich, da teilweise ehrlich zu sich selber zu sein, weil man unterbewusst vielleicht, aber das Gefühl hat, man muss es dem oder derjenigen oder Familie oder was auch immer vielleicht recht machen. Ich glaube, dass das in der Praxis vielfach sehr viel schwieriger ist, als man das jetzt vielleicht so annehmen möchte. Ich habe noch eine andere Frage, auch die aber in so eine Richtung geht, weil ich jetzt immer noch, wir sind natürlich im Sport, wir sind im Jugendbereich, ich glaube generell ist ja, sagen wir mal, allgemein gefasst Sportpsychologie heute sehr viel etablierter und auch anerkannter, als das wahrscheinlich vor 20 Jahren der Fall war, würde ich mal sagen. Vor 20 Jahren, da ist man wahrscheinlich fast schon komisch angeschaut worden noch, wenn man gesagt hat, man versucht mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Das ist ja heute im Fußball, in anderen Profisportarten, glaube ich, gang und gäbe. Ich glaube auch, dass es, das ist natürlich jetzt bei mir auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ich glaube auch, dass es an den Olympiastützpunkten inzwischen da immer Angebote gibt, auf die dann die Athletinnen und Athleten zurückkommen können. Die Frage, die ich jetzt hätte, vielleicht wisst ihr das, ich weiß es nämlich nicht, wie sehr ist denn in einem sportpsychologischen Angebot, beispielsweise an so einem Olympiastützpunkt, so das Thema Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl, wird das da schon versucht zu vermitteln oder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil gerade da kommen ja dann auch teilweise schon junge Bundeskaderathletinnen, bekommen da zumindest die Möglichkeit, ja da dieses Gesamtangebot nutzen zu können und gegebenenfalls ja auch dann das Angebot, was sportpsychologisch da bereitgestellt wird.
Also ich weiß es nicht genau, ich glaube aber wenn, dann Achtsamkeit etwas mehr, aber Selbstmitgefühl glaube ich wirklich noch gar nicht. Hm.
Ja. Hanna, weißt du dazu, vielleicht aus Hamburg oder so, wie das da ist?
Ich weiß es eher in Berlin, dass dort in Berlin tatsächlich schon auch, was Achtsamkeit angeht, ja, das ist eben halt das, was am stärksten verbreitet ist. Wir müssen uns dann einfach auch anschauen, Selbstmitgefühl steckt wirklich auch in der Forschung auch noch so in den Kinderschuhen im Sportbereich, also aus anderen Bereichen ist es sehr, sehr gut erforscht. Petra, würdest du es auch bestätigen? Ne? In andere Bereiche definitiv, absolut. Aber der Sportbereich ist einfach, wir stecken dann in Kinderschuhen. Und bis dann so etwas dann in die Olympiastützpunkte, also bis das dann bei den Sportpsychologen ankommt, oder eben auch bei sportpsychologischen Beraterinnen, die aus dem, das dauert. Und ich bringe es jetzt einfach an der Stelle rein, ich selber werde meine Masterarbeit darüber schreiben, Masterarbeit mit einem Training, Selbstmitgefühl auf Läufer, Läuferinnen bezogen, um das eben halt auch mal quantitativ zu analysieren, wirkungsweise. Es gibt ganz, ganz wenige Studien, die dann auch eine Wirkungsweise, also ein Training untersuchen und Wirkungsweise auf bestimmte Faktoren eben, zum Beispiel Umgang mit Niederlagen oder Worry ist so ein Thema, was auch ständig schlechte sich selbst über Niederlagen, über Wettkämpfe, über Schwierigkeiten im Leben Gedanken zu machen, dann so zum Beispiel. Es gibt es halt ganz wenig, und wenn, dann in den angloamerikanischen Ländern, wo das meiste eigentlich auch dann herkommt. Bis das dann zu uns überschwappt, dauert noch ziemlich lange. Ich habe jetzt so ein bisschen, das sind meine Erfahrungen. Ich wüsste nicht, wer Selbstmitgefühl jetzt tatsächlich anwendet.
Okay, aber das ist spannend.
Weil auch Selbstmitgefühl eben auch erfordert ist. Das ist meine Meinung auch Achtsamkeit erfordert, die eigene, wirkliche Praxis, das zu vermitteln. Und das, was ich kenne, ist, dass sehr viele sagen, ja, wir machen das aus einer kognitiven Herangehensweise heraus. Das heißt, ja, das ist Achtsamkeit, das ist dies und das, erklären. Und das ist gut, das zu erklären, weil es die Möglichkeit gibt, zu verstehen. Und gerade im performanceorientierten Umfeld, dann braucht es bei so Komponenten oder wenn wir über Achtsamkeit und Selbstmitgefühl sprechen, die theoretische Basis, das ist genauso auch im Business, der Einstieg zu zeigen, was ist das, was sind Wirkungsweisen, um da den Schlüssel hinzubekommen, Menschen dafür zu öffnen, sich damit zu beschäftigen. Doch es braucht das eigene Erspüren, das heißt, du musst erstmal Menschen, also meiner Sicht und meiner Erfahrung, das wirklich selber erlebt zu haben und zu wissen, wovon ich spreche, um dann auch das zu verkörpern und verkörpert weiterzugeben, als ich gebe ein Konzept weiter.
Also es gibt schon, glaube ich, ein paar Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die sich damit sehr intensiv befassen. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel davon öffentlich ist, deshalb würde ich jetzt ungern Namen nennen. Ich weiß aber, dass sich einige Leute damit befassen, wie auch immer sie da in Kontakt geraten sind, weil du hast es ja gesagt, Hanna, das ist sicher in angloamerikanischen Ländern schon auf einer anderen Ebene, wie es implementiert ist im Sportbereich insgesamt, aber vor allen Dingen auch im Leistungssportbereich implementiert ist. Jetzt könnten natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause sagen, na, was mache ich jetzt? Ja, ganz einfach. Ja, ihr könnt euch auch an Hanna wenden, weil die bietet entsprechende Hilfe an und Kurse an. Aber bevor du das sagst, sag mir nochmal, wie bist du so schnell geworden in deiner zweiten Lebenshälfte, nachdem du gemerkt hast, okay, ich muss vielleicht anders an mich und meinen Körper und mein Sporttreiben herangehen und als erwachsene Frau jetzt ja noch eine außergewöhnlich starke Läuferin geworden bist?
Ach, wie bin ich so schnell geworden? Mischung aus verschiedenen Aspekten und da stimmt sicherlich auch die mentale Komponente mit hinein, dass ich eben Achtsamkeit auch für mich entdeckt habe, aber eben verschiedene andere Elemente. Doch das macht ja Schnelligkeiten an sich nicht aus. Also es unterstützt, obwohl ich immer sage, 90% ist Kopfsache, der Rest ist mental. Naja, es entscheidet natürlich ja auch, ob ich das können wir wieder heute nehmen. Gehe ich und mache heute. Ich habe ein Programm, ein Trainingsprogramm und ich habe viele Jahre mit einem sehr, sehr guten Trainer gearbeitet. Das ist gerade eine schwierige Situation, weil er nicht mehr trainiert und da kann ich jetzt sagen, okay, wie gehe ich da gerade mit mir selber um? Merkt es an meiner Stimme. Also die Komponenten sind sicherlich, dass ich über eine längere Zeit wenn man seit 2016, Ende 2016, 2017, da sind Philipp und ich uns ja dann in 2017 auch begegnet, ein Marathonprojekt kontinuierlich aufgebaut habe. Das heißt, das ist auch eine Entwicklung hin zu wirklich Kontinuität mit möglichst wenig Phasen der Verletzung, wo da wiederum Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir selber um? Selbstfreundlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, die Haltung einen Unterschied macht. Und ich habe in der Zeit auch mein Leben, also dass ich das heute mache, was ich mache, eben auch Menschen zu begleiten, einen gesünderen Lebensstil, wirklich ein erfülltes Leben leben zu können. Das habe ich für mich ja auch entwickelt. Und die Schnelligkeit ist sicherlich eine Kombination aus Biss und dranbleiben, die Fähigkeit, auch über Grenzen zu gehen und trotzdem diese Balance zu finden, okay, hier ist Cut, also hier und nicht weiter, weil ich komme sonst trainiere mich in eine Verletzung hinein. Und der Wille auch immer noch mal zu schauen, was ist möglich zu erreichen, also den Mut auch zu haben, okay, ich schaue noch mal, was geht. Auch ich habe da noch so ein Ziel und dann irgendwann ist dann auch Schluss mit dem kompetitiven, komplett kompetitiven Laufen. Also ich laufe super gerne auch so, aber es braucht schon auch ein Ziel und das habe ich noch und das möchte ich gucken, ob ich das erreichen kann.
Verrätst du uns oder verrätst du uns nicht?
Soll ich es jetzt öffentlich machen?
Nur wenn du möchtest.
Ich kann es schon noch sagen.
Ich möchte nicht drängen.
Nein. Ich habe schon noch mal vor, im Marathon deutliche Leistungssteigerung hinzubekommen. Und da ist auch noch was möglich. Und wenn ich das erreicht habe, dann ist da Schluss.
Hilf uns kurz mit, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wo also nur damit die auch mal ein Feeling bekommen, wo du dich aktuell schon bewegst sozusagen, wo bist du gerade unterwegs marathontechnisch?
Also ich bin vor 22, steht meine Bestzeit noch aus Hamburg mit einer 2,47, ich glaube 0,8. Von den Trainings, die ich gemacht habe, ich habe seitdem keinen Ohr, stimmt nicht, ich habe, also kann man schon schauen, ich denke eine 2, an die 43, 42 könnte ich dieses Jahr realistisch laufen.
Das ist schon ziemlich flott, ja. Muss ich sagen. Also,
das ist schon sehr flott, ja.
Ja, also unter Vierer Schnitt ist, für diejenigen, die sonst jetzt versuchen, da gerade mitzurechnen, also 2,48 wäre 4 Minuten auf dem Kilometer. Da ist Hanna ja schon drunter. Dementsprechend 2,42 ist auf jeden Fall schon ein absolutes Brett.
Schaffst du es, danach dann zu laufen ohne Uhr?
Danach komplett, wenn ich aufhöre, komplett zu laufen ohne Uhr.
Das ist so der Running Gag für uns, weil Ralf natürlich mich auch immer scannt. Ich war natürlich sehr datendriven, auf jeden Fall während meiner aktiven Zeit. Und es ist für mich undenkbar, dass ich ohne eine Uhr laufen gehe, weil ich weiß ja dann nicht, ich weiß nicht, wie lang bin ich gelaufen, wie weit bin ich gelaufen, was hatte ich für eine Herzfrequenz und all solche Dinge. Und ich habe auch jetzt nach der Karriere, muss ich sagen, es fühlt sich nicht richtig an, ohne eine Uhr laufen zu gehen. Das ist einfach der Prozess. Wahrscheinlich von 30 Jahren oder 25 Jahren, wo du das immer so miteinander verbunden hast, dass du danach ja wissen willst, was du zumindest grob gemacht hast. Insofern, ich hab's noch nicht geschafft bisher, ohne Uhr laufen zu gehen. Es ist irgendwie so in mir drin, dass das zusammengehört.
Ganze Zeit bis Anfang 2016, wenn ich gelaufen bin, ohne Uhr gelaufen.
Okay, sehr gut.
Meine erste Uhr hat mir meinen Marathonplatz in New York beschert, weil das war ein Gewinnspiel, als ich die gekauft habe. Ich laufe regelmäßig so ein-, zweimal die Woche Easy-Jogs. Versuche ich inzwischen komplett ohne Uhr zu laufen, einfach nach dem Laufgefühl. Und das ist auch etwas, was ich mitgebe, immer wieder auch die Uhr wegnehmen. Insbesondere, wenn sehr, sehr viel Druck da ist. Oder auch nach Verletzungen, das Gefühl, wichtig wieder nach einem Wiedereinstieg.
Ja, spannender Ansatz. Schaffen nicht so viele. Also würde mich auch nochmal interessieren aus der Community, also ihr Lieben zu Hause, wie viel lauft ihr, jetzt mal ganz ehrlich, ohne Uhr? Also ich meine jetzt nicht ohne Grubenlampe, aber ohne Uhr. Ja, also wie viel lauft ihr wirklich ohne Uhr? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube, das sind sehr, sehr wenige ohne Uhr laufen.
Also da würde ich jetzt noch kurz anfügen, bitte, wenn das für euch in Ordnung ist, schreibt das unter den Beitrag in den Kommentaren, weil dann können wir das ein bisschen mehr analysieren und wir kriegen so ein Stimmungsbild, sage ich jetzt mal, weil viele schreiben uns ja auch dann eine private Nachricht, was total in Ordnung ist. Also wir wissen das zu schätzen, dass ihr eine private Nachricht schreibt, aber es ist natürlich für die Allgemeinheit natürlich interessanter zu sehen, wo die Tendenz hingeht. Ich sag dir, Ralf, meine Vermutung ist, 70, na, ich korrigiere mich, ich sage niemals. 75% mit Uhr, auf jeden Fall.
Ich sage 95% mit Uhr.
Ah, okay, noch mehr. Okay.
Klar, deutlich mehr.
98.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Ja. Peter, hilf mir nochmal bei einer Nummer, weil mich das jetzt aus deiner Perspektive sehr interessiert. Wir haben verschiedentlich schon über Talent gesprochen, ja, und ganz offensichtlich hat Hanna ja auch ein Talent zu laufen, ja, weil das ist ja, alles, was sie gesagt hat, ist ja das eine, aber es gibt ja eben einfach talentierte Menschen für Ausdauerbelastung, für Sprintbelastung und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir ja erstmal bei der körperlichen Betrachtung. Wenn du einen Blick auf diese Leistungssportlerkarrieren wirfst, die du in deinem Buch bearbeitet und behandelt hast, wie ist deine Einschätzung? Wie viel ist die psychologische, die mentale Komponente an dem Talent und an den Erfolgen der Menschen, die du da interviewt hast?
Das ist eine sehr gute Frage und ich bin sehr gespannt auf die wissenschaftliche Einschätzung dazu, weil da haben wir auch schon des Öfteren hier immer mal wieder darüber gesprochen, dass in Deutschland zumindest Talent oft nur auf körperliche Merkmale oder primär runtergebrochen wird. Aber ich sehe das auch ein bisschen anders. Deswegen bin ich da jetzt auch sehr gespannt.
Ja, also erstmal zu dem Buch. Ich glaube, die Spitzensportler, es waren aber nur wenige, waren sich nicht bewusst irgendeiner psychologischen Qualität. Sie haben dann schon gesagt, man hat früh erkannt, dass ich talentiert bin für den Sport aufgrund der körperlichen Fähigkeiten. Ne? Also das war ihnen überhaupt nicht bewusst. Ne? Und ich kenne mich leider nicht in der aktuellen Talentforschung im Sport so aus, aber so rein psychologisch würde ich sagen, sind natürlich Persönlichkeitsmerkmale wichtig. Ne? Jemand, der resilient ist, hat natürlich ein höheres Potenzial, da gut durchzukommen. Also jemand, der nicht direkt bei der ersten Krise umkippt. So als Eigenschaft. Also das spielt sicherlich eine große Rolle. Jemand, der hochsensibel ist und immer wieder an sich zweifelt, der hat halt Schwierigkeiten, größere Schwierigkeiten, glaube ich. Aber ich kenne mich, weiß wirklich nicht, welche Persönlichkeitsmerkmale wirklich wesentlich sind. Ich weiß nicht, ob es auch gute Forschung dazu gibt.
Also, wenn ich jetzt mal so auf die Talentgeschichten, da würde mich auch interessieren, wenn es unter euch andere Erfahrungswerte gibt, dann sehr gerne. Ich erlebe das halt so, dass eine psychologische Betrachtung, also eine Betrachtung, was sind das eigentlich für charakterliche Typen, gar nicht stattfindet. Mhm. Ja, also ich habe vor sehr langer Zeit in meiner Ausbildung mal gelernt, dass es halt ja unterschiedliche Grundtypen, ja, der Herangehensweise an Aufgaben gibt. Ja, also mal so grob gesprochen, Erfolg suchen, Misserfolg meiden. Ja, mhm. Und die Charaktertypen, die Erfolg suchen, sind halt ganz stark überrepräsentiert im Leistungssport. Ja, weil wenn ich Misserfolg meide, dann werde ich ja immer versuchen, mich eher in einem mittleren Bereich zu bewegen, als mich auszutesten. Ja, das sind ja so Geschichten. Ich habe gar keine Erfahrungen, dass das irgendeine Rolle spielt in der Talentbewertung. Das habe ich noch nirgendwo gehört.
Ich auch nicht.
Ja, ich weiß nur, in den Nachwuchsleistungszentren im Fußball, da werden schon so Persönlichkeitsprofile abgefragt. Okay. Und so. Da ist das schon Bestandteil. Wie es in anderen Sportarten aussieht, das weiß ich leider nicht. Ich glaube nicht, dass das so institutionalisiert ist.
Also ich finde das nur sinnvoll und gut, wenn das inzwischen so gemacht wird. Also das ist, muss man sagen, in der Hinsicht ist ja tatsächlich der Fußball schon deutlich vielleicht weiter professionalisierter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht in anderen Sportarten nicht gemacht wird. Dafür bin ich zu alt oder habe da nicht mehr den Einblick. Aber ich kann mich natürlich zurückerinnern, als ich 13 war und damals in Baden-Württemberg dann auch so versucht wurde, Nachwuchs-Landeskader neu zu besetzen und neue Talente zu identifizieren. Da geht man ganz einfach vor. Die Landestrainer checken natürlich so mit 12 Jahren die Bestenlisten im Bundesland und dann werden halt die besten 15 über jede Sportart, die da gemacht wird oder jede Disziplin, die besten über 1000 Meter eingeladen und so weiter und alle machen am Ende, an einem Wochenende in der Landessportschule machen den gleichen Test, der sehr komplex ist, also es sind verschiedene sportliche Herausforderungen, die gesamte Bandbreite abdecken, also natürlich macht man irgendwie einen Cooper-Test als, aber genau, der Kugelstoßer, der auch, aber auch dafür haben die Läufer einen Krafttest, dafür haben andere einen Reaktionstest, wo man auf so einer Matte so möglichst schnell so Tappings macht, was halt so die wahrscheinlich schnellen Muskelfasern abprüft und am Ende kriegt man dann so eine Art Spinnendiagramm und da siehst du natürlich sehr gut, wenn natürlich jemand irgendwie sehr ausgewogen ist, ist es vielleicht jemand, der prädestiniert ist für Mehrkampf, wenn jemand Vorteile hat im Kraftbereich, klar, dann geht es wahrscheinlich eher in so eine Richtung Wurfthema, wer sehr ausdauernd ist, vielleicht eher Richtung Lauf und so weiter und so wird dann halt mal die Top 10, Top 8, ich weiß gar nicht mehr, was es damals war, die werden dann halt als neuer Landeskader mal gefasst und auch ein paar Learnings, die dann dazu kommen, dass man Training protokolliert. Das war schon eine spannende Zeit damals und ich war, glaube ich, einer der Letzten zumindest damals in der Lage, noch diesen Sprung damals reinzuschaffen. Aber was ich jetzt heute sage, jetzt nach einer Karriere, da gab es so viele mit 13, nur in Baden-Württemberg, ich glaube, es war sogar nur in Württemberg, die besser waren als ich. Da sprechen wir noch nicht von deutschlandweit. Und am Ende, wenn wir es mal auf Jahrgang 87 zurückblicken, war ich am Ende so der Lonesome Rider, der übrig geblieben ist, nach, sagen wir mal, was war das ja dann, 16 Jahre später bei Olympischen Spielen. Und das hat mich dann eigentlich zu diesem Schluss geführt. Also ganz offensichtlich war ich jetzt ja nicht der Talentierteste in Bezug auf körperliche Fähigkeiten. Klar, in dem Alter ist vielleicht auch noch so vom Entwicklungspotenzial noch ein Unterschied. Ich war eher der Typ Spätentwickler. Das relativiert sich dann vielleicht eher mal Richtung 16, 17, 18 nochmal. Nichtsdestotrotz auch mit 18, 19, wo ja schon viele in dem Bundeskader waren, ja, da war ich vielleicht Top 10 irgendwo in Deutschland. Oder ja gut, ja, oder dann vielleicht Top 5 in dem Alter, aber was ich damit sagen will, ich war nie auf körperliche Merkmale bezogen ein wahnsinnig herausragendes Talent im Laufbereich. Und das führt mich eigentlich dazu, dass es nur sinnvoll ist, wenn man heute versucht, wie auch immer das dann abgeprüft werden kann. Ich weiß nicht, ob dann da Interviews mit den Kids gemacht werden oder wie man versucht so, das könnt ihr vielleicht nochmal kurz schildern, wenn ihr das wisst, wie versucht man ein Persönlichkeitsprofil zu erkennen, zu definieren. Aber ich für mein Dafürhalten würde auf jeden Fall den Talentbegriff heutzutage viel weiter fassen als nur bezogen auf die rein körperlichen Merkmale und auf jeden Fall diese mentalen und psychologischen Komponenten versuchen mit einfließen zu lassen in der Bewertung.
Nur kurz zu deiner Frage. Also es gibt standardisierte Tests, Persönlichkeitstests, die man auch...
Ist das eine Interviewform oder wie funktioniert das dann?
Es können Interviews noch gemacht werden, aber die Tests sind eigentlich so Fragen oder Aussagen, die man beantworten muss auf einer Skala von 1 bis 5 oder so. Also unterschiedlich. Okay. Das ist spannend. Aber ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man standardisierte Tests nimmt.
Ja. Ja, das ist spannend.
Ja, gibt noch viel zu tun.
Absolut.
Wer selber Lust hat, was zu tun, für sich zu tun, so an dieser Stelle, Hanna, darfst du sagen, was du anbietest, was du den Menschen anbietest, um in dieser Hinsicht weiterzukommen, näher an sich ranzukommen, an sich selbst ranzukommen.
Also, ich mache jetzt, danke euch für die Möglichkeit, und jetzt mache ich tatsächlich, nutze ich das nochmal für die Masterarbeit, weil habt ihr die Möglichkeit eben, also ich werde ein Training anbieten für über 6 Wochen. Das ist dann schon auch Verpflichtung im Sinne von Commitment, aber wer wirklich was machen möchte, wo es darum geht, diese Fähigkeiten, die wir heute auch angesprochen haben, unter anderem Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, Resilienz, führt auch dazu, explizit mit anderen Läufern und Läuferinnen zu machen, da durchzugehen. Und dazu habt ihr die Möglichkeit, ihr werdet das dann in den Shortlinks dann
auch einen Link dazu. Genau, also wir werden auf jeden Fall deine Website verlinken, dein Instagram-Profil verlinken, sodass das schnell auffindbar ist.
Ja, das ist eine Frage, jetzt habe ich gerade manchmal die Aufmerksamkeit selbst verloren, mal kurz durchatmen. Ihr habt dort einen Link zu einem Fragebogen und da könnt ihr euch eintragen. Das ist auch nicht verpflichtend, sondern erstmal sagen, ihr habt Interesse und das interessiert euch und dann könntet ihr daran teilnehmen. Genau, und gleichzeitig dann auch die Forschung unterstützen, weil wir einfach in Deutschland bisher keine große Datenlage haben, was angewandte Selbstmitgefühlspraxis im Sport auf sich hat. Und jetzt nochmal ganz explizit aufs Laufen. Und das ist auch egal, ob ihr jetzt absolute Top-Profis seid. Also ihr könntet teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Oder einfach auch aus einem Hobby- oder ambitionierten Sport kommt. Sind keine Voraussetzungen an der Stelle gegeben. Genau. Ja, das ist die Möglichkeit.
Ich würde noch kurz natürlich noch mal kurz einen Reminder geben, dass ihr natürlich das Buch von Petra Jansen, das könnt ihr natürlich erwerben, logischerweise. Auch da werden wir einen Link in die Shownotes machen. Wer selber noch mal nachgoogeln möchte, Selbstmitgefühl im Sport, Selbsthilfe in sportlichen Krisen im Springer Verlag erschienen. Legt euch das gerne zu. Ansonsten darfst natürlich auch du sonst noch etwas sagen, wer sich vielleicht in und um Regensburg bei dir einschreiben möchte. Was muss man machen?
Philipp, das ist gerade ein ganz heikles Thema, weil wir im Umbruch mit unseren Studiengängen
sind. Okay, das wusste ich.
Nee, und ich noch keine Werbung machen darf. Falls jetzt was Neues
ich verstehe. Ja.
Okay, also bleibt aufmerksam, ja, nicht nur auf euch selbst, sondern auch, wenn ihr euch in die Richtung bewegen wollt. Regensburg passiert was zum Wintersemester, ja, also ja, immer aufpassen. Da passiert eine Menge in Regensburg, habe ich so das Gefühl.
Ist nicht die schlechteste Stadt.
Ja, aber es regnet zu viel, erzählst du uns immer. Also, da müsst ihr noch dran arbeiten, ne, an der einen oder anderen Stelle. Dann sagen wir herzlichen Dank für diese sehr spannende Unterhaltung und diesen sehr spannenden Austausch und vor allen Dingen auch dafür, dass du, Hanna, hier sehr offen gesprochen hast mit uns über deinen Weg. Vielen Dank.
Ja, danke. Ich sage auch danke.
Ja, super, danke. Danke euch, ein tolles Gespräch und ja.
Dann mache ich hier den Schlusssatz. Ich schließe mich an. Vielen Dank, war großartig. Euch ein schönes Wochenende, guten Start da rein. Viel Spaß beim Laufen und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Mhm.